Footballerei.
Guten Morgen, Footballerei!
Leute, guten Morgen, hier ist das Footballerei Frühstücksei, besser die Footballerei Frühstücksei Show. Ich bin Kutsche, soll euch wieder lieb von Flo grüßen, der es auch heute leider nicht hinbekommt, so früh aus den Federn zu schlüpfen. Dafür ganz frisch an meiner Seite Daniel. Moin Daniel.
Moin Kutsche.
Wir haben eine Menge vor mit euch. Wir wollen euch natürlich, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, heiß machen auf die kommende NFL-Saison. Wir wollen zunächst einmal so die wichtigsten News der letzten Tage mit euch besprechen. Und dann beschäftigen wir uns, vielleicht habt ihr es dem Titel ja schon entnommen, mit den neuen Headcoaches in der NFL. 7 NFL-Teams haben einen neuen Cheftrainer und über die wollen wir mal sprechen. Und spontan hat sich Daniel überlegt, wir ranken sie auch, oder?
Das war die Idee. Ich meine, dann hat man zumindest was, über das man diskutieren kann. Also gerne auch von euch, dann gerne bei Spotify eure Ranking. Wie sind die Top 7 Headcoaches? Sind ja ganz schön viele dieses Jahr. Wie würdet ihr die ranken und wie schätzt ihr sie ein? Wem traut ihr am meisten zu? Wer schafft es auf gar keinen Fall, erfolgreich zu werden?
Genau. Wir rufen dazu später nochmal auf, wenn wir dabei sind. Erstmal geht es gleich los mit ein paar News. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder alle zusammen gemeinsam in die neue Woche starten, auch wenn es noch sehr früh am Tag ist. Aber König Pilsener ist natürlich auch mit am Start. Danke Köpi an dieser Stelle für eure Unterstützung und ein feuchtfröhliches Cem an euch. Daniel, ich hau dir immer mal jetzt so ein paar News der vergangenen Tage um die Ohren und ich würde anfangen wollen mit Derek Carr, Quarterback der New Orleans Saints. Ihr habt es alle mitbekommen, er hat Schulteraua und jetzt, ich glaube am Freitag war das oder am Samstag auf jeden Fall, im Laufe des Wochenendes hat er bekannt gegeben, dass er retired, dass er zurücktritt, dass er seine NFL-Karriere beendet. Er hat sich wohl von vielen Ärzten nochmal auf die Schulter, in die Schulter kommen, blicken lassen und eigentlich alle Mediziner sind zu dem Entschluss gekommen, dass selbst eine Operation keine Garantie geben kann, dass er dann auch wieder tatsächlich NFL-mäßig Football spielen kann. Er leidet ja an einem sogenannten Labrumriss und einer Blessur an der Rotatorenmanschette. Jetzt macht er Schluss, Daniel. Irgendwie verständlich, oder?
Irgendwie verständlich. Also er hat auch 11 Jahre in der NFL gespielt. Auf der anderen Seite natürlich für sein Team das völlige Fiasko. Also das, glaube ich, kann man ganz genau so sagen. Der war gesetzt und der hatte auch eine bestimmte Qualität, ist bei den Saints irgendwie jetzt gerade erst gefühlt angekommen, nach langer Zeit in Las Vegas bei den Raiders. Und man muss ehrlich mal sagen, ein bisschen tragisch, weil man hat das Gefühl gehabt, da wäre noch was drinne gewesen und der hätte noch eigentlich jetzt mit der Erfahrung, mit 34 ist ja kein Quarterback-Alter, also das haben wir ganz anderes schon gesehen, also 4-5 Jahre hätte der noch drinne gehabt und jetzt ist die Karriere einfach vorbei aufgrund Verletzungen. Ich musste im ersten Moment so ein bisschen an Andrew Luck denken, da war das noch dramatischer und noch früher, aber trotzdem genauso fatal für sein Team. Also die Colts sind ja seitdem eigentlich nicht wieder so richtig auf die Beine gekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich befürchte, den Saints kann es ähnlich gehen.
Lass uns einmal persönlich bleiben bei Derek Carr. Der hat sich laut eigener Aussage das natürlich reiflich überlegt, diese Entscheidung, hat auch viele Gespräche mit seiner Frau Heather geführt. Also seine Schulter ist kaputt. Er kann kein NFL-Football-Stand jetzt spielen, es sei denn, er unterzieht sich einer Operation, aber auch danach, wie schon gesagt, ist es nicht garantiert, dass er wieder hätte Football spielen können, aber ihm geht's ja sonst gut. Also für ihn aus persönlicher Sicht jetzt einen Schlussstrich zu ziehen und nicht auf Teufel komm raus, irgendwie alles dafür zu tun, um wieder zurückzukehren, ohne eine Garantie zu haben, das ist total verständlich, weil er hoffnungsweise wahrscheinlich noch 50, 60 Jahre vor sich hat, oder?
Total. Der junge Herr Carr, und das ist er mit 34 auf jeden Fall noch jünger als wir beide, Kutsche, hat 195 Millionen US-Dollar verdient in 11 Jahren. Auch das ist, glaube ich, ein ganz gutes Pflaster, von dem man ansetzen kann und ein gutes Leben haben kann. Ich glaube, er wird seine ganze Familie ist ja im Football. Also sein Bruder David Carr ist ja auch aktiv gewesen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Cars, die dann irgendwie schon mal relevant waren. Und ich glaube, die sind gerade auch dabei, businessmäßig was aufzubauen. Ich hatte gelesen, dass sie in so eine gesundes Frozen-Ice-Business investieren und da eben auch Spokesperson und Markengesicht werden sollte. Also ich glaube, dem wird es weiterhin gut gehen.
Gut. Kommen wir zu den Saints. Du hast es schon durchklingen lassen. Für die ist das natürlich ein Fiasko. Die hätten wahrscheinlich schon vor 2 Wochen, als der NFL-Draft über die Bühne ging, gewusst, dass Derek Carr sich entscheidet, seine Karriere zu beenden. Vielleicht haben sie es aber auch schon gewusst, wissen wir natürlich nicht. Aber der Quarterback-Room sieht jetzt nicht gut aus, ehrlich gesagt. Also sie haben Spencer Rattler, ein Rookie aus dem letzten Jahr, der hatte ein paar Einsätze, hat jetzt aber nicht vollends überzeugt. Sie haben sich Tyler Shaw geholt im Draft. Der galt unter allen Quarterbacks, die draftbar waren, als derjenige, der als erstes spielfähig ist, also den man sofort reinwerfen kann. Aber auch nicht wahrscheinlich jetzt so die lange Lösung, die optimale Lösung. Und Jake Haener läuft da auch noch rum, aber das ist wirklich nicht mehr als ein Backup-Quarterback. Also das ist schon tough, oder? Also sind die Saints jetzt, Stand jetzt, Favorit auf den First-Overall-Pick im Draft 2026, deiner Meinung nach?
Na, also hast du ein Gefühl dafür, wie viele Spiele die Saints gewonnen haben, seitdem Drew Brees sie verlassen hat?
Hilf mir kurz, das ist jetzt ungefähr, würde ich sagen, 5 Jahre her.
Genau, 68 Spiele haben die Saints seitdem gespielt.
68 Spiele, ja, maximal. Obwohl, so schlecht waren sie ja eigentlich mal gar nicht. Ich sage, pass auf, ich weiß es nicht, ich sage 27.
31 waren es. 31, ja. 37 stehen sie seitdem, also eigentlich gar, ja, so im Durchschnitt. Davon hat Derek Carr 14, 13, also er hat 14 gewonnen, 13 verloren. Dann haben sie Jameis Winston, der hat 6 gewonnen, 4 verloren. Taysom Hill, 4-1. Dann kommt Trevor Siemian, 1-3. Ian Book, 0-1. Jake Haener, 0-1. Andy Dalton, 6-8. Und Spencer Rattler, 0-6. Also da sieht man schon, dass der Unterschied da dann schon Derek Carr ist, der Spiele gewinnt. Und Jameis Winston zum Beispiel gar nicht so schlecht aussah. Und Taysom Hill, ich glaube, das ist immer noch mal eine andere Zeit gewesen. Aber es ist insgesamt eine Situation, wo die Saints wirklich abhängig sind von einem ordentlichen Quarterback. Und vielleicht ist Jameis Winston vielleicht sogar eine Lösung. Der ist ja auf Quarterback 2 so gefesselt bei den Giants. Ich glaube, den könnten sie sich gut da vorstellen. Und der wäre zumindest eine Verstärkung. Vielleicht ja auch Kirk Cousins. Mal gucken. Aber ich glaube, mit den dreien, Spencer Rattler ist, auch wenn das eine schöne Geschichte ist, aus der Netflix-Serie kommt und dann bei den Saints gelandet, ist, glaube ich, nicht gut genug für die NFL. Und Tyler Shock, es ist schon eine harte Nummer, den jetzt da sofort ins kalte Wasser zu werfen. Ich glaube, der kann nicht gut aussehen. Und da würde man eigentlich einschätzen, dass er dann wenig gewinnt. Und die Saints, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr als 3-4 Spiele gewinnen mit Tyler Shock als Starting Quarterback. Und dann geht es eben eher darum, nächstes Jahr ganz oben in der Draftliste zu sein und jemand Neues zu finden. Aber mal gucken. Also ich kann mir vorstellen, da wird der Veteran-Quarterback-Markt dann doch nochmal ein bisschen aktiver.
Ja, vor allem, also guter Punkt, vor allem, weil die Giants ja dann doch auch noch im Draft zugeschlagen haben, sogar extra hoch gedraftet sind, nochmal für Jackson Dart. Kann natürlich sein, dass Jameis Winston dann jetzt doch nochmal auf den Markt kommt. Kirk Cousins, du hast es auch gesagt, bisher habe ich den noch so gar nicht wahrgenommen in Reihen der Saints. Da waren ja eigentlich immer andere Teams, die da genannt wurden für den potenziellen neuen Arbeitgeber. Gucken wir mal, also das Receiver-Core ist ja eigentlich echt gut, der Saints mit Olave. Ist die Frage, wie er aus der Verletzung wiederkommt. Rashid Shaheed, selbe Frage wie bei Olave und Brandon Cooks, der zurückgekehrt ist. Also die Namen sind eigentlich okay. Alvin Kamara läuft da rum. Also für Kellen Moore, zu dem kommen wir später noch, neuer Headcoach bei den Saints, ist das natürlich ein maximal beschissener Start und das wird dann sicherlich auch auf unser persönliches Ranking Einfluss nehmen. Dann lass uns doch nochmal über die nächste große Geschichte aus den letzten Tagen sprechen. Was sagst du denn dazu, dass die Steelers nochmal ein Receiver abgegeben haben, nämlich George Pickens, und den zu den Cowboys vertradet haben? Wie hast du dieses News aufgenommen vor ein paar Tagen?
Ja, es war so ein bisschen überraschend, weil ich glaube, viele Steelers-Fans haben sich gefreut darüber, dass sie mit DK Metcalf und Pickens jetzt 2 potente Wide Receiver haben. Aber es scheint so zu sein, dass es Mike Tomlin nicht so richtig happy war mit Pickens und mit dem, also ob es nun charakterlich ist oder wie der sich im Training auffällt oder wie er seine Leistung bringt, aber er war nicht happy mit ihm. Und dann hat er gesagt, na gut, bevor wir da irgendwie eine Vertragsverhandlung gehen müssen, geht es eben dann ganz schnell weg und wir nehmen was mit. Und und lösen uns von Pickens und fangen eine ganz neue Ära dann mit Metcalf und einem möglicherweise kommenden Quarterback an. Die anderen Gerüchte, die ich gehört habe, ist, dass die typischen Rodgers-Namen mit Rodgers dann kommen könnten. Also wissen wir, was mit Lazar passiert oder mit Randall Cobb, wer weiß es. Und was für Spieler dann noch kommen, die sozusagen im Fahrwasser von Aaron Rodgers dann die Steelers in irgendeiner Form verstärken. Davante Adams wird es nicht sein.
Ja, also kein Quarterback. Über Aaron Rodgers gib mir gleich, falls ich es vergessen sollte, nochmal das Stichwort, müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Also Aaron Rodgers hat sich ja noch nicht geäußert oder hat auch noch nicht unterschrieben. Und jetzt, Daniel hat es gesagt, nur noch DK Metcalf da. George Pickens zu den Cowboys für einen Drittrunden-Pick. Damit haben die Cowboys jetzt George Pickens und CeeDee Lamb auf der Receiver-Position an 1 und 2. Also wie beurteilst du den Preis und wie beurteilst du offensiv jetzt die Cowboys?
Also wenn du Pickens als Top-Receiver siehst, dann der wirklich irgendwie Wide Receiver Nummer 1 sein kann, dann ist der Drittrunden-Pick völlig in Ordnung. Er ist eben 24, er ist 22 gedraftet, also hat jetzt noch auf jeden Fall ein Jahr auf seinem Rookie-Deal und danach müsste man verlängern und das wird teuer. Und für mich ist, glaube ich, die ganz große Frage, die bei Pickens bleibt, wie gut ist er denn wirklich? Und er hat letztes Jahr 900 Yards gemacht, ist drei Touchdowns, ist insgesamt in seiner Karriere irgendwie insgesamt nur 12 Touchdowns. Das wundert mich. Also am Ende ist die Frage Red Zone Target dann nicht ganz so gut. Ist natürlich ein wirklicher Ex-Receiver und die Cowboys haben damit zwei Receiver, die wirklich richtig gut sind und mit Tolbert und das ist ja Turpin, mal gucken, wo der hingeht und was der macht. Jonathan Mingo haben sie sich geholt, auch für relativ viel Draftkapital von den Carolina Panthers, die ihn gerne abgegeben haben. Also diese Offense der Cowboys ist ganz schwer einschätzbar. Die haben sich Joe Milton als zweiten Quarterback geholt. Ich kann aktuell noch so richtig nicht greifen, was das für eine Offense wird, wie stark die wird. Man hat ja ein bisschen Sorgen um die Offensive Line, die auch relativ neu nach auch Retirement relativ neu aufgestellt worden ist. Ja, die Cowboys sind ein bisschen ein Rätsel und haben wahrscheinlich ein bisschen overpaid bei Pickens, aber hoffen sich jetzt die mega explosive Offense mit den beiden.
Auch die Dallas Cowboys haben einen neuen Head Coach, also kommen wir auch später nochmal wieder zu den Dallas Cowboys. Daniel, am 14. Mai, das ist kommender Mittwoch, also je nachdem, wann ihr diese Folge hört, falls ihr sie am Montag hört, schon übermorgen. Also man muss sagen, zu unserer Zeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird der Spielplan released für die kommende Saison der NFL. Mittlerweile auch ein Riesen-Bohai wird darum gemacht. Ich glaube, es gibt aber wenig deutschsprachige Fans, die sich das live anschauen. Auf jeden Fall, um nochmal auf Rodgers zu kommen, gibt es Gerüchte, dass Aaron Rodgers auf jeden Fall nicht vor dem 14. Mai bei den Steelers unterschreiben möchte, weil er Angst hat, dass dann nochmal alle Planung über Haufen geworfen wird und die Steelers irgendwie noch mehr Primetime-Games hatten. Er kennt das ja noch von den New York Jets, also auch in einem Primetime-Spiel, in seinem ersten Spiel für die Jets hat er sich ja tragischerweise die Achillessehne gerissen. Also kannst du dir das vorstellen, dass er wirklich gesagt hat, nee, also lasst uns das mal, wenn, erst irgendwie unterschreiben, sobald der Spielplan raus ist, damit wir jetzt nicht überdurchschnittlich viele Primetime-Spiele haben, damit ich nicht überdurchschnittlich oft im Schaufenster stehe und vielleicht überdurchschnittlich viel Druck verspüre. Kannst du dir das vorstellen bei ihm?
Auf der einen Seite glaube ich, dass er eigentlich sehr mag. Der mag ja gerne im Mittelpunkt sein, der mag gerne diese großen Spiele machen. Ich weiß, das erste Spiel, das er sich dann direkt verletzt hat bei den Jets, wo er mit dieser amerikanischen Flagge reingelaufen worden ist. Also das ist einer der epischsten Einläufe eines neuen Spielers, den ich je gesehen habe. Das war schon großes Kino. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er gelernt und vielleicht ist ihm das nervt ihn, dass dieser ganze Bohai um ihn herum und er ist wirklich so, dass er sagt, komm, dann gehe ich da zurück und warte drüber. Ich glaube eher, dass er wartet, weil er keine Lust hat, das ganze Camp mitzumachen und da irgendwie immer hin und her gelaufen zu werden. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Taktik zu sagen, ja, ich komme dahin, ich habe wirklich keinen Bock aufs Camp und dann, bevor ich da irgendwie pflichtmäßig irgendwo dabei sein muss, versuche ich so spät wie möglich einzusteigen und zu unterschreiben. Das ist meine Theorie.
Aber das wird doch schon wahrscheinlich, also ich kenne das so ein bisschen, so ein ganz bisschen irgendwie aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Auch das ist ja ein hochkomplexes Gerüst, irgendwie so einen Spielplan aufzustellen, weil man da ja dann irgendwie auch man muss Rücksicht darauf nehmen, ob die Stadien frei sind, was mit dem Stadtkonkurrenten ist und so weiter. Also das wird doch schon lange feststehen, der Spielplan. Der könnte doch jetzt heute unterschreiben. Der wird ja dann nicht mehr, wenn er jetzt heute am 12. Mai unterschreibt, wird ja nicht mehr der Spielplan über den Haufen geworfen, oder?
Ich glaube auch nicht, aber ich möchte bei Aaron Rodgers auch nicht, also was der glaubt und denkt und womit er rechnet, da möchte ich einfach überhaupt nicht spekulieren. Das ist alles so völlig absurd. sag nur irgendwelche schwarzen Kammern und irgendwelchen komischen Drogen und was er nicht alles macht. Also ich glaube, auch der, wenn man zurückdenkt, diese ganze Geschichte um Corona und ist er geimpft oder ist er nicht geimpft, ich glaube, das ist alles so absurd bei dieser Person, dass ich kann es mir vorstellen, dass er das so glaubt. Und er wird es dann bei Pat McAfee irgendwann sagen, dann werden wir es hören.
Eine weitere News, die ich unbedingt mit dir besprechen möchte, ist, dass es einen weiteren Deutschen in der NFL gibt, nämlich Maximilian Mang. Ein Tight-End, ein Riesenkerl, 2,04 Meter groß, 121 Kilo schwer, gebürtiger Berliner, war bei den Rebels, hat auch für die Potsdam Royals gespielt, war jetzt zuletzt in der Syracuse University, ist nicht gedraftet worden, ist aber von den Indianapolis Colts als Undrafted Free Agent unter Vertrag genommen worden. Da gibt es jetzt zwei Deutsche, Marcel Dabo ist da ja auch schon, wenn man so will, mit Bernhard Reimann ist da auch noch ein Österreicher, also man spricht Deutsch bei den Colts. Immer eine coole Sache, freut uns doll, wenn Deutsche irgendwie die Chance zumindest bekommen, sich auch in der NFL zeigen zu dürfen, oder?
Total. Also ich würde mich noch mehr freuen, wenn sie dann auch wirklich Spielzeit außerhalb der Preseason bekommen. Da tun wir uns ja so ein bisschen schwer und ich glaube gerade bei den Steelers könnte das der Fall sein mit jemandem Deutschem und ich hoffe, dass es Maximilian Mang, Marcel Dabo oder wer auch immer dann nochmal schafft, wirklich aufs Spielfeld zu kommen, weil das wäre sensationell, dass der Tight End ist, mal gucken, ob er Tight End bleibt, das ist ja auch immer so ein bisschen interessant, wie sie dann sozusagen die Positionen wechseln, würde mich sehr, sehr doll freuen. Ich kannte Maximilian Mang vorher nicht, du?
Nur vom Namen, aber dass der überhaupt dann noch, also ich habe auch mitbekommen, dass der bei Syracuse drüben ist. Ich habe ihn dann aber ehrlich gesagt im Laufe des Drafts vergessen. Also da stand er ja auch überhaupt nicht so im Fokus. Dass er dann jetzt nachträglich noch aufgenommen wurde, finde ich großartig.
Ja, und ich meine, also kommt aus Brandenburg, hat eine GFL für die Berlin Rebels und Potsdam Royals gespielt. Das ist ja wirklich jemand, der hier Football spielen gelernt hat und nicht also in den USA irgendwo und dann eben nach Syracuse gewechselt ist. Das ist schon cool. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte und drei deutschsprachige Spieler bei dem Team, was dieses Jahr dann noch in Deutschland spielt. Ich hoffe, da können wir ein bisschen was sehen von.
Absolut, absolut. Nochmal zurück zum Spielplan. Wie gesagt, der kommt am Mittwoch raus und da interessiert mich deine Meinung sehr, Daniel, weil ich weiß, dass dich dieses Thema auch interessiert. Es gibt Gerüchte, dass das Brasilien-Spiel, da sind ja dieses Jahr die Chargers da, dass dieses Spiel erstmals auf YouTube läuft, also dass jetzt auch YouTube NFL-Rechte quasi bekommt. Was sagst du denn dazu?
Finde ich extrem spannend. Ich finde es auch sehr spannend, weil kolportiert wird in den US-Medien, dass die Chiefs der Gegner der Chargers werden. Also dann muss ich wohl die Nacht von Freitag auf Samstag auch wach bleiben. Aber ich freue mich über sowas. Es ist dann ein Topspiel. Ich glaube aber, dass es nicht so viele Menschen dazu bringt, in der Nacht von Freitag auf Samstag dann trotzdem wach zu bleiben. Ist ja immer 2 Uhr nachts und dann doch relativ hart. Aber ich finde solche Aktionen wirklich gut, dass man das kostenlos frei sehen kann. Ich glaube, es hilft dem Sport.
Und wir bleiben nochmal beim Spielplan. Also auch die International Games werden logischerweise announced am Mittwoch. Es hieß ja immer, dass die Denver Broncos der Auswärtsgegner quasi der Indianapolis Colts in Berlin werden. Aber die Broncos spielen jetzt in London, laut Gerüchteküche, was sie dann wahrscheinlich für Berlin wieder ausschließen würde. Auf der anderen Seite heißt es, du hast es schon angesprochen, die Steelers spielen in Dublin in Irland in Woche 4. Und es heißt gegen die Vikings. Und die Vikings sollen dann aber auch in Woche 5 gegen Cleveland in London im Tottenham gegen die Browns spielen. Also die hätten dann doch ein Back-to-Back irgendwie UK-Wochenende. Also können doch die Broncos eigentlich auch zweimal irgendwie international spielen, oder?
Naja, wir müssen, glaube ich, einmal aufräumen. Wir sind hier wirklich hinterher, dass wir uns irgendwelche Ex- oder Twitter-Gerüchte diskutieren. Also das Thema, dass die Chiefs gegen die Chargers spielen, ist ein Gerücht auf Twitter gewesen, dass die London Games, also 3 Stück, Woche 5, Vikings gegen Browns, Woche 6, Broncos gegen Jets, Woche 7, Rams gegen Jaguars sein sollen. Klingt logisch. Ob das so ist, ich habe keine Ahnung. Dass in Spanien die Dolphins gegen die Commanders spielen. Ich habe Bengals früher gehört, jetzt sollen es Commanders möglicherweise sein. Ob das stimmt, keine Ahnung. Es ist schönes Gerüchte machen. Wäre für mich aber ein geiles Spiel. Also im Bernabeu-Stadion sowohl Tua als auch Jaden Daniels zu sehen, wäre, glaube ich, spektakulär. Und für das Deutschlandspiel sind es eben nicht mehr die Broncos, die da mehr oder weniger Favorit sind, sondern ich habe gehört, die Atlanta Falcons.
Was ja auch total Sinn macht, weil auch die Falcons haben Rechte für den deutschsprachigen Markt. Die Falcons haben einen großen deutschsprachigen Fanclub, der in Berlin sitzt. Würde auch total Sinn machen, oder?
Total, aber es ist wirklich gesagt nicht unsere, wir haben kein Wissen drüber, wir haben keine mehr Informationen.
Nee, wir spekulieren hier, das haben wir jetzt auch zweimal gesagt.
Wir spekulieren bei dem, was wir online gehört haben, das finde ich immer ganz wichtig, weil hinterher sagt jemand, ey, Daniel, du hast da was irgendwo getroffen und ja, das ist am Ende nur Sachen, die wir gelesen haben. Genauso war ja auch mal, dass in, also ich habe eher gehört, in die Steelers gegen die Packers, was ein sensationelles Spiel wäre, wenn Aaron Rodgers zu den Steelers wechselt, sozusagen das Comeback, das war so ähnlich wie damals bei den Chiefs gegen die Dolphins mit Tyreek Hill, das Comeback gegen seinen alten Verein. Ich würde es feiern. Ich würde mich sehr freuen auf das Spiel in Dublin.
Ja, und auch mal von Aaron Rodgers losgelöst. Wir würden da natürlich auch, also zumindest so, was die Fanbases angeht, auch bei uns hier in Europa mit den Steelers und den Packers, also zwei absolute Schwergewichte aufeinandertreffen. Das wäre echt fett.
100%. Also ich würde mich freuen über solche Spiele. Ich kann es mir fast noch nicht vorstellen, weil sie zu groß sind. In den letzten Jahren haben wir ja eher so ein bisschen langweilige Spiele bekommen von Teams, die eher so im unteren Teil der NFL-Tabelle sind, aber lass uns abwarten, lass uns gucken, was passiert.
Und wir wollen darüber Schönste. Ja auch nicht meckern. Wir sind dankbar, dass es generell NFL-Spiele hier
auf. Danke, Roger. Danke für jedes Spiel, was wir hier haben.
So.
Und ich glaube, was nochmal ganz, ganz wichtig ist, die International Games werden vorher announced. Die wirst du am Dienstag schon auf dem NFL-Network geben. Das heißt, da müsst ihr nicht auf Mittwoch bis Donnerstag Nacht warten. Nee, Dienstag, Mittwoch Nacht, ich weiß gar nicht genau. Sondern ihr kriegt die vorher schon, einen Tag vorher.
Na guck mal, dann ist die Haltwertzeit dieses Eis ja sehr gering diesmal.
So ist es. Ja. Wo findet ihr die Infos? Bei uns im WhatsApp-Channel kriegt ihr alle Infos dazu. Das nochmal als ganz kurzer Tipp. Und was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, die News, die wir hier besprechen, die gibt's immer auch direkt am Montagmorgen als Newsletter. Der Joshua schreibt die für uns und da setzen wir auch den Podcast hier rein. Also wenn ihr auch noch nicht angemeldet habt, Newsletter, obwohl es am Ende bei substack.com Footballerei suchen oder newsletter.footballerei.de eingeben, dann werdet ihr unser Newsletter finden und da könnt ihr euch anmelden.
Wenn du schon dabei bist, also Newsletter und WhatsApp, das ist, sind deine Projekte. Ich bekomme immer wieder die Frage, auch die Footballerei bekommt über Instagram zum Beispiel immer die Frage, wo finde ich denn eigentlich euren WhatsApp-Channel? Kannst du da noch einmal aufklären? Also der ist jetzt nicht so leicht zu finden, weil da muss man verifiziert sein. Da sind wir aber dran, richtig?
Nee, also er ist bei WhatsApp nicht zu finden. Wenn du bei WhatsApp auf die Channels gehst und suchst, findet man ihn leider noch nicht. Da arbeiten wir dran. Das ist aber gar nicht so einfach aus Deutschland heraus. Wenn du nicht ein riesiger Fußball-Bundesligist bist, aber wenn dir jemand zuhört, der mit Meta da Erfahrung hat, wie man verifiziert wird, gerne melden, da würden wir uns sehr drüber freuen. Aber man findet ihn eigentlich über den Link in der Bio bei Instagram, das ist glaube ich der einfachste Weg, da einfach draufklicken, mobil, da ist ein Link drin und dann springt ihr direkt zu WhatsApp und seid in dem Kanal und könnt ihm folgen.
Genau, da ist auch eine Menge los, News und so weiter, also schaut da mal rein. Daniel, das sind die Nachrichten der vergangenen Tage, die ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Hast du noch irgendwas, ist dir noch was über den Weg gelaufen, was für dich auf jeden Fall nochmal erwähnenswert wäre?
Keine News, aber ganz kurz der Info zu unseren Reisen noch. Du machst jetzt ja aktuell schon den Footballer-Reise-Podcast mit Powered by der Tour Sports und das geht eigentlich weiter. Mit dem Schedule-Release kriegen wir endlich die Infos, wann welche Reisen möglich sind, wann wir coole Kommunikation haben können, damit man noch zwei NFL-Spiele und ein College-Spiel vielleicht sieht. Gebt uns da nochmal mit der Tour Sports zusammen ein bisschen Zeit, so anderthalb Wochen und dann werden wir die nach dem Schedule-Release die Reisen anbieten können. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch jetzt schon euer Interesse zeigt, auch in der Bio bei Instagram werdet ihr den Link finden zu dem Formular, wo ihr einmal sagen könnt, welche Reise interessiert mich und das ist meine E-Mail-Adresse, sodass wir euch alle Infos schreiben können. Wir freuen uns wirklich sehr darauf. Also wir wollen drei Reisen machen. Einmal die Footballer-Reise nach Florida. Kutsche, da versuchst du dabei zu sein, wenn das zeitlich passt. Dann haben wir einmal nach Kansas City die Reise. Da werden Marius und ich voraussichtlich dabei sein. So ein bisschen auf den Spuren dieses sehr, sehr guten Quarterbacks, der da in Kansas City spielt. Und dann eben eine Reise nach New York. Da bin ich auch ein bisschen neidisch, ehrlicherweise. Habe ich auch richtig Bock drauf. Wo wir gucken müssen, ob Nico Backspin und Domi vom Quarterback Sneak Podcast dabei sind. Wir werden auf jeden Fall euch alle Infos in den nächsten Tagen dazu geben. Aber das nochmal ganz kurz als kleines Werbebreak, weil wir da richtig Bock drauf haben. Da kommen wir mit und wir wollen mit euch zusammen die echte amerikanische Footballwelt entdecken.
Eine Reise nach Boston zu den Patriots hat sich der Tour Sports auch auf die Fahnen geschrieben. Passenderweise dazu gibt's am kommenden Mittwoch, auch am 14. Mai zum Schedule Release, eine neue Folge der Tour Sports Footballer Reise. Da geht's dann nämlich nach Boston, nach Foxborough zu den Patriots in den Indian Summer findet ihr dann auch ab 6 Uhr am Mittwoch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und wie gesagt, danach anderthalb bis maximal zwei Wochen später können wir euch konkrete Reisen anbieten. Dann lass mich doch mal gucken. Ja, komm, dann fangen wir doch mal jetzt mit den neuen Headcoaches an. Und du hast es gesagt, eine Reise geht nach Florida. Da gibt es ja einige Teams. Ich würde es gerne möglich machen, dort mitzukommen, weil das wäre meine Chance, Daniel, tatsächlich mir auch mal ein Live-Spiel der Jacksonville Jaguars anzugucken. Und die haben einen neuen Headcoach. Man sagt ja immer Duval, sagt er. Nicht Duval, sondern Duval. So hat sich Liam Cohen vorgestellt. War vorher Offensive Coordinator bei den Tampa Bay Buccaneers, hat da, ja, man muss fast schon sagen, Baker Mayfield eigentlich zum so gut aussehen lassen in der NFL wie vorher noch nirgendwo anders. Und der ist jetzt ein bisschen mit Geschmäckle damals, du wirst das sicherlich auch gleich nochmal ein bisschen ausführen, dann von den Buccaneers zu den Jaguars gegangen. Wie findest du diesen Move? Was erwartest du von diesem Typen? Und wie würdest du ihn letztlich ranken unter den 7 neuen NFL-Headcoaches?
Ja, ich finde Liam Cohen, also da lief alles falsch bei dessen Verpflichtung, was so falsch laufen kann in der NFL bei Verpflichtungen, was, glaube ich, dazu zu tun hat, dass der GM ja geblieben ist und unter dem GM wollte auch Liam Cohen nicht arbeiten und hat abgesagt, hat bei den Buccaneers schon zugesagt, hey, ich bin nächstes Jahr als OC wieder dabei. Bei den Buccaneers hat Liam Cohen sensationelle Arbeit gemacht. Ich glaube, dass wir uns alle einigen können, dass Baker Mayfield ein guter, aber kein sehr guter Quarterback ist und aus der Offense hat er wirklich viel rausgeholt. Dann hat auch mit Verletzungen von Mike Evans und all dem drumherum sehr, sehr viel aus dieser Offense geholt und die erfolgreich gemacht, dass die so weit gekommen sind, dass die am Ende die Division gewonnen haben und in den Playoffs waren, liegt aus meiner Sicht primär an dessen Arbeit, die er da geleistet hat. Defense war okay, die Offense hat weit über dem Level gespielt, wo man es erwarten müsste und damit kann ich verstehen, dass die Jaguars auf Liam Cohen setzen. Der hat eben sehr viel College-Erfahrung, spielt sehr viel RPOs, spielt sehr kreativ, ist ein Quarterback-Flüsterer, war bei den Rams vor den Buccaneers Koordinator und jetzt glaube ich, kann er Trevor Lawrence auf ein anderes Level heben. Das ist die Aufgabe, die er hat und das kann ich mir durchaus vorstellen. Er hat mit Grant Odinski einen immer noch jungen OC mit, der mit Kirk Cousins in Minnesota gearbeitet hat, der da eben sehr erfolgreich war und defensiv hat er aus Miami als Linebacker-Coach den Anthony Campanau mitgebracht, der auch ein bisschen für mich ein schwer einschätzbarer Coach ist. Also da ist eben viel Sachen, wo man sagt, wenig Headcoach, also gar keine Headcoach-Erfahrung, sehr junge Koordinatoren. Aber ich finde es eigentlich richtig. Also ich finde, dass die Jaguars dann sagen, hey, wir holen uns jemanden, wo wir glauben, der kann sich entwickeln, der hat Tempo, der hat Interesse dran, was zu machen. Das finde ich eigentlich positiv und daher würde ich, also Platz vielleicht noch nicht, aber ich würde den eine 2- geben, dem Signing.
Was machen wir jetzt? Einen Platz oder eine Note?
Eine Note und aus den Noten entwickelt sich dann ein Platz.
Naja, okay. Also nur um es zu verstehen, also das Spiel, eine 2- gibst du jetzt den Jaguars für die Verpflichtung von Liam Cohen oder du gibst eine 2- Liam Cohen als neuer Headcoach der Jaguars?
Das ist eine gute Frage. Ich gebe es so ein bisschen. Das Signing ist für mich eine 2-. Ich finde, er passt dahin. Ich finde, okay. Also das, wie die Jaguars das, das gemacht haben, wäre er für mich eine 4-. Ja. Aber ich finde, ihn da in der Position zu haben, mit dem, was er kann, der will den Quarterback entwickeln, der will RPOs machen, der will unberechenbar sein, individuell sein, der hat, glaube ich, viele Sachen, die ich gut finde, aber ich finde den insgesamt um diesen Trevor Lawrence, Generational Talent vor ein paar Jahren noch, um den wirklich wieder in die richtige Richtung zu bringen und mehr rauszuholen, finde ich es richtig. Und wenn der, sag ich mal, das Potenzial bei Trevor Lawrence wecken kann, was er bei Baker Mayfield geweckt hat, dann bin ich wirklich gespannt. Und ich meine, am Ende die ersten Moves, die er jetzt im Draft gemacht hat, die finde ich gut. Also ich finde, der hat smart, risikoreich, Travis Hunter, können wir mit Travis Hunter nochmal reden? Da gab es nämlich auch eine kleine Geschichte jetzt gerade in den letzten Tagen, dass der lustigerweise eine ältere Frau im Flugzeug, die nicht wusste, wer er ist, getroffen hat und sehr nett zu ihr war, ihr irgendwie das Gepäck oben reingetan hat, ihr geholfen hat, mit ihr geredet hat und dann kamen immer Leute an, die Fotos von ihm wollen und sie meinte, mit wem sitze ich denn hier, kannst du mich mal aufklären? Dann meinte, ich bin der Travis, ich bin gerade in der NFL angekommen, sehr, sehr nett und lieb und sie hat das dann runtergeschrieben mit einem Foto und ein Selfie von den beiden. Travis Hunter scheint, obwohl er aus Colorado kommt und sehr viel Einfluss von, sehr viel Ego in der Ecke zu haben, scheint er ein sehr angenehmer Mensch zu sein, was ich sehr, sehr schön finde. Hat mich gefreut.
Ja, aber deswegen habe ich nochmal nachgefragt, das finde ich gut. Also wir bewerten quasi mit einer Note das Signing dieses Teams eines Headcoaches. Damit kann ich arbeiten.
Das ist der Fit sozusagen.
Der Fit, ja, finde ich okay. Und ranken tun wir erst ganz zum Ende, ja?
Ja, wollen wir denn uns einigen auf eine Note oder wollen wir beide ein eigenes Ranking haben?
Wir haben ein eigenes Ranking. Also okay. Ihr merkt, die Idee ist wie immer irgendwie eine Minute vor Aufnahme dieses Podcasts entstanden. Das ist die Footballerei. Die Footballerei ist spontan. Genau, das machen wir ganz am Ende. Okay. Also du gibst eine 2-. Das finde ich ganz interessant. Ich komme gleich zu meiner Note. Also ich unterschreibe ganz viel von dem, was du gesagt hast. Es hatte ein bisschen Geschmäckle, wie er dann letztlich zu den Jaguars gekommen ist von den Buccaneers. Das hast du alles schon ausführlich erzählt. Dass das Sinn macht mit Trevor Lawrence, das hast du auch alles schon erzählt. Bislang ist er irgendwie noch nicht der Heilsbringer mit dem Vorschusslorbeeren, mit denen er aus der Highschool und dann auch aus dem College kam. Also das macht auch total Sinn. Ich finde, es macht auch Sinn, dass die Jaguars mal einen ganz anderen Weg einschlagen, weil, also wenn die Jaguars eins nicht hatten in den vielen, vielen letzten Jahren, dann ist es ein junger Headcoach. Also um jetzt mal in die jüngere Vergangenheit zu gucken, Urban Meyer war schon irgendwie älter, war vor allem College sehr erfolgreich, aber das wissen wir alle, ist komplett in die Hose gegangen. Danach hat man sich dann für jemanden entschieden mit Doug Peterson, der den Super Bowl schon mal gewonnen hat. Auch das hat jetzt nicht so richtig nachhaltig funktioniert und jetzt holst du halt so einen jungen Typen. Das finde ich gut, der war halt noch nie Headcoach, du hast es gesagt, das ist immer irgendwie eine Gefahr, aber der neue GM, James Gladstone, ist ja auch, ich glaube, fast sogar genau exakt sein Alter und hat auch eine Rams-Vergangenheit, der hat die letzten 8 Jahre bei den Rams verbracht, dementsprechend kennen sich Liam Cohn und James Gladstone auch schon und das, was sie da im Draft gemacht haben, also für mich kam das völlig überraschend, dass die Jaguars dann plötzlich von 5-2 hochgetradet sind und für ganz viele andere ja auch, das zeigt halt mal, da ist ein neues Regime irgendwie an der Macht. Wir wollen jetzt hier mal wirklich angreifen. Wir holen uns gleich zu unserem ersten Jahr den besten Spieler des Drafts. Haben ja auch gesagt, oder anders, Travis Hunter hat ja gesagt, als er gefragt wurde auf der Bühne, wo sollst du denn eigentlich bei den Jaguars spielen? Dann meinte er auch, keine Ahnung, ich habe irgendwie noch nie so richtig mit den Jaguars gesprochen. Dann war er irgendwie ein bisschen später da. Und da haben die Jaguars ihm ja gesagt, du sollst bei uns so sein, wie du bist. Also sie wollen ihn jetzt nicht irgendwie verbiegen, auf Teufel komm raus, nur Offense oder nur Defense spielen lassen, der soll sich da jetzt richtig entwickeln. Und das, was du da beschrieben hast, die Geschichte aus dem Flugzeug, kannte ich nicht, aber ich habe etliche Videos auf Social von Travis Hunter gesehen. Der wirkt wirklich sehr, sehr nett und sehr, sehr smart und sehr, sehr happy und sehr, sehr umgänglich. Also ich bin mal sehr gespannt. Die Jaguars sind ja nicht dafür bekannt, dass hohe Draftpicks sich dann auch wirklich voll entfalten bei ihnen. Viele gehen ja weg und werden dann woanders Super Bowl Champion. Also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. 2-. Ja, finde ich gut. Gehe ich sogar mit. Ist langweilig oder geht das? Ist das erlaubt, Herr Lehrer?
Das ist völlig in Ordnung.
Gut. Komm, dann machen wir mal weiter. Den nächsten Namen, den ich dir um die Ohren pfeffer, den finde ich eigentlich am spannendsten. Pete Carroll. Pete Carroll, Seahawks-Legende, muss man sagen. Vorher eigentlich auch schon eine College-Legende. 73 meine ich mittlerweile. Tut sich tatsächlich nochmal die NFL als Headcoach an bei den Las Vegas Raiders. Also, dass das tatsächlich so gekommen ist, Daniel, ich find's immer noch absurd. Ich habe mich aber mittlerweile dran gewöhnt und ohne zu viel zu verraten, bin da sehr positiv, was die Arbeit von Pete Carroll bei den Raiders angehen könnte, weil er hat ja prominente Unterstützung und die haben auch gut gedraftet, meiner Meinung nach. Wie bewertest du dieses Signing?
Ich habe mich sehr gewundert und sehr überrascht, dass Pete Carroll mit 73, ist jetzt der älteste Headcoach der Liga, unfassbar Erfahrung hat, dass der sich das nochmal antut, gerade bei den Las Vegas Raiders, die ja eigentlich ein Trümmerhaufen mal wieder waren. Die haben immer wieder Talent da, die haben immer wieder gute Spieler, Brock Bowers ist einer von denen, aber haben so, also in den letzten 3-4 Jahren so maximal alle Fehlentscheidungen durchgegangen, die man so machen kann, mit Aiden O'Connell als Starting Quarterback, mit Jimmy Garoppolo, den sie geholt haben. Also dieses Team ist einfach irgendwie sehr, 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 sehr weit weg. Und Pete Carroll ist auf der einen Seite jemand, der die prägendsten Defenses der letzten 15 Jahre gebaut hat, der den Super Bowl-Titel 2014 gewonnen hat, der die Legion of Boom aufgebaut hat. Also der hat ja eben ganz viel geschafft und der hat es auch immer hingekriegt, mehr aus den Spielern rauszuholen. Jetzt hat er mit Geno Smith einen Quarterback zurückgeholt, mit dem er schon bei den Seattle Seahawks gearbeitet hat, den er da auch sozusagen mit seinem Team besser gemacht hat. Und ich glaube, Pete Carroll macht ein Team besser, macht eine Kultur besser und der schafft es, was zu verändern. Und ich glaube, das merkt man auch gerade schon aus meiner Sicht im Draft, aber auch insgesamt vom Auftreten her, dass Pete Carroll das Potenzial hat, dieses Team zu ändern. Gleichzeitig, und das darf man auch nicht vergessen, der hat eben von 2017 bis 2023 jedes Jahr im Schnitt 9,5 Spiele gewonnen. Weißt du, wie viele Playoff-Spiele er in der Zeit gewonnen hat?
Keins.
Eins. Eins hat er schon gewonnen. Aber das ist also insgesamt ein Thema, der hat immer gute Teams hingestellt, aber er ist nie weitergekommen. Und ich glaube, jetzt haben sie erstmal einen Trainer, der bei den Raiders was aufbauen kann, der eine Kultur entwickeln kann, der gucken kann, dass er weitergeht. Aber wie lange ist der denn wirklich noch da? Und gerade wenn sie jetzt sagen, hey, die müssen nach Geno Smith dann nochmal einen Quarterback weiterentwickeln und neu aufbauen, dann glaube ich, ist es ganz interessant, was denn da langfristig kommt und wie das kommt. Und ich glaube, Pete Carroll ist eine sichere Nummer, um weiterzukommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Raiders auch gerne Mike Vrabel, Ben Johnson, Aaron Glenn, Liam Cohen gehabt hätten, die eben von Anfang an jünger gewesen wären und dann sozusagen langfristig auch eine Ära prägen können. Und daher tue ich mich so ein bisschen schwierig. Pete Carroll ist ein super Typ, ist richtig gut, hat auch mit Patrick Graham einen Koordinator behalten, der letztes Jahr eine ordentliche Leistung gemacht hat mit Chip Kelly. Über Chip Kelly können wir gleich nochmal einzeln reden. Das ist eigentlich ein eigenes Thema vielleicht für den Boulevard bei dir mal.
Nimm nicht zu viel vorweg.
Sehr, sehr schön. Aber Chip Kelly ist ja einfach nochmal ein Typ, der extrovertiert ist, der absurd ist und bei dem ich mich manchmal ein bisschen wundere, dass der immer wieder eine Chance bekommt, der eigentlich so das Gegenteil von Pete Carroll gefühlt ist, wo ich sagen muss, okay, das wird interessant. Ich bin da sehr, ja, ich bin da noch unentschlossen, was ich denke. Von daher gibt's für mich von mir eine 3+.
Okay, also ich würde, ich sag meine Note noch nicht, aber ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, als es diese Gerüchte gab, dass Pete Carroll neuer Headcoach bei den Raiders werden könnte, konnte ich es irgendwie nicht glauben. Und dann war es ja soweit und dann war es wirklich so der erste Gedanke. Ehrlich? Ja, das machen die wirklich? So länger die Zeit seitdem vergangen ist und auch nach diesem Draft muss ich sagen, ich bin mittlerweile wirklich positiv erregt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin sehr gespannt auf die Raiders in der kommenden Saison, weil letztlich, finde ich, könnte das doch total Sinn machen. Wenn du jetzt, du hast es ja alles richtig erzählt, Raiders irgendwie am Boden, Henry Rux könnte man da übrigens auch noch nennen, dafür können die Raiders natürlich nichts, aber das ist ja auch so ein früher Draft-Pick, der irgendwie jetzt heutzutage im Gefängnis sitzt, tragischerweise.
Ja, Erstrunden-Pick, oder?
Ja, sag ich ja, früherer oder früher
also Erstrunden-Pick. Früher, genau.
Ja, egal. Ich glaube, dass die Gefahr, wenn du da so einen jungen Headcoach jetzt installiert hättest, Tom Brady, über den müssen wir gleich auch nochmal sprechen, spielt da ja auch eine gewichtige Rolle. Dann haben sie einen neuen GM und so weiter. Also du brauchst ja irgendjemand, der jetzt wirklich mal das Sagen hat, auf den alle hören und der jetzt nicht übergangen wird. Und da ist, glaube ich, Pete Carroll genau der Richtige. Der ist 73, hat, glaube ich, einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, wirkt aber ja, wenn wir mal ehrlich sind, wie ein 60-Jähriger. Also der wirkt ja nicht wie 73, der ist, glaube ich, noch topfit. Wahrscheinlich hat er mehr Muskeln als wir, allein schon durchs Kaugummi kauen. Haben wir auch damals gesehen, als sie DK Metcalf verpflichtet haben, die Seahawks, und er sich dann auch spontan sein Hemd ausgezogen hat. Also du hast da halt so ein absolutes Alpha-Tier und den brauchst du bei den Raiders, deswegen finde ich es, glaube ich, ganz gut, dass er jetzt da ist. Der hat schon alles gesehen, der kann Ruhe ausstrahlen. Der ist dann wahrscheinlich so der Erste, an dem auch alles abprallt, so was die Medien angeht und die Öffentlichkeit und so weiter. Der kann sich immer vor seine Mannschaft stellen. Und sie haben ja offenbar, soweit wir das beurteilen können, auch wirklich gut gedraftet. Also mit diesem Receiver, dem alle loben, Jake Beck zum Beispiel oder Tommy Mallett, der ursprünglich mal als Quarterback gelistet war, jetzt aber Receiver spielen soll, also in den Tom Brady irgendwie sowas wie einen neuen Julian Edelman gesehen hat. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Raiders. Ashton Gentry hast du noch nicht genannt, ist jetzt da der neue Running Back. Müssen wir auch mal gucken, wie der einschlägt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich finde mittlerweile, Pete Carroll bei den Raiders macht total Sinn. Zockermetropole. Du musst den Leuten irgendwas an die Hand geben, damit sie da auch tatsächlich ins Stadion gehen. Die wollen unterhalten werden. Da geht's viel mehr um Unterhaltung als um Siege, als bei anderen Mannschaften, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, zumindest in diesem neuen Superstadion. Also ich gebe dem Ganzen tatsächlich eine 2.
Sehr gut.
So, du wolltest noch was sagen zu, was war das?
Nee, Tom Brady fand ich ganz interessant, weil der hat jetzt zugegeben, dass er mit dem Draft der Raiders nichts zu tun hat. Ich finde dessen Rolle einfach sehr, also fast eine mediale Rolle nur. Also, dass der so groß erzählt wird, ja, der ist Mid-Owner oder Minority-Owner, aber dessen Rolle, glaube ich, wird unfassbar überschätzt. Ich glaube, Pete Carroll braucht auch keinen Tom Brady als Berater.
Ja, weiß ich gar nicht. Also, aber was steckt denn dahinter? Also, sind das nur Einflüsse von außen, dass dann immer wieder es heißt, ja, den hat sich Tom Brady ausgepickt, um jetzt mal bei diesem Mallet zu bleiben? Also, da, weil da hieß es ja immer, den hat Tom Brady, indem sieht Tom Brady den neuen Julian Edelman.
Ja,
also,
aber
wer denkt sich denn sowas aus?
Naja, weil die Geschichte einfach passt. Also, dass der eben auch Quarterback war, Julian Edelman war im College Quarterback, ist dann umgewandelt worden, hat super hart gearbeitet, hat am Anfang irgendwie überhaupt keine Chance im Kader gehabt, hat sich da reingespielt. Also, die Geschichte zu erzählen ist eben so nett. Ich glaube, das ist einfach mediales Storytelling, immer zu gucken, wie schafft man die direkt. Ja, der arbeitet dann mit den Quarterbacks und zeigt denen nochmal, wie sie mehr machen können. Ich glaube nicht, dass Tom Brady der ist, der sich da ganz entspannt hinstellt und dann mit denen nochmal arbeitet an ihrer Wurftechnik und an dem Pocket Presence und wie er sich bewegt in der Pocket und so weiter. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Also er ist auf jeden Fall.
Einer ist Tom Brady einfach nicht.
Er ist auf jeden Fall immer mehr gebotoxed, finde ich, oder? Unterstelle ich ihm das nur.
Er war schon gebotoxed, als wir ihn in Dallas gesehen haben damals. Aber ja, er wird immer gebotoxter. Und,
oder?
Ja. Also ich wundere mich nicht, dass der noch irgendwann eine Pickleball-Karriere losstartet oder irgend sowas. Also es ist absurd. Der war ja gerade in Irland und hat dann da erstmal gegolft, fand ich auch sehr schön. Ja. War in einer TV-Sendung und hat Golf gespielt in seinem Besuch in Irland.
Chip Kelly, du hast es gesagt, also auch eine super Personalie, finde ich. Also trägt auch mehr als jetzt irgendwie zwischen uns ein 3-Minuten-Gespräch. Deswegen habe ich vor, den nochmal ein bisschen ausführlicher im Football-Zirkus, in Kutschers Football-Zirkus in nächster Zeit vorzustellen. College-Legende, krachend gescheitert bei den Eagles und jetzt tatsächlich zurück bei den Raiders als Offensive Coordinator neben Pete Carroll. Also teil mir deine Gedanken dazu mit. Das ist schon auch ein bisschen absurd, oder?
Völlig absurd. Also die Eagles, das war ja eben völlig wirr. Der war ja damals DeSean Jackson released, hat DeSean McCoy weggetradet und hat sozusagen alle Fans, die beiden geliebt haben, mehr oder weniger rausgeschmissen. Aber er hat eben bei den Eagles im ersten Jahr einen Playoff erreicht. Er hat einen 25-18 Rekord, der nicht ganz so schlecht ist. Und er war eben, das muss man ganz klar festhalten, als Offensive Coordinator bei Ohio State im letzten Jahr ganz gut dabei.
Ja, hat ohne Frage.
Hat die Netty gewonnen, wie man so schön sagt.
Die Netty, die ist auch wirklich an Netty. So, komm, weiter geht's. Cowboys, Schottenheimer, großer Name, Brian Schottenheimer, neuer Cowboys Head Coach. Auch auf jeden Fall eine Überraschung, da waren ganz andere Namen im Rennen, lange auch Bill Belichick. Letztlich ist das ein Trainer mit Stallgeruch, mit einem großen Namen, allerdings Daniel auch mit einer großen Aufgabe unter Jerry Jones.
Ja, ich bin mir so ein bisschen unsicher, was Brian Schottenheimer eigentlich geleistet hat, dass er da Head Coach wird. Also ich fand schon den Abgang damals im Januar ganz unangenehm, wo ja irgendwie lange gepokert worden ist. Und ja, man ist gerade in Gesprächen. Jerry Jones hat schon fast weißen Rauch irgendwie verkündet und gesagt, hey, da sind wir weiter. Und plötzlich hatten die Dallas Cowboys keinen Head Coach mehr. Mike McCarthy tat einem da ein bisschen leid, aber ich glaube, der hat sich auch nicht clever angestellt dabei. Wenn man mit Jerry Jones eigentlich sozusagen ganz gut ist, dann hält er ja lange an einem fest. Und jetzt ist Brian Schottenheimer da, war vorher schon in Dallas. Ich weiß nicht. Ich tue mich da sehr, sehr schwer mit, weil ich nicht wirklich nachvollziehen kann, was denen sozusagen wirklich, was der liefert, was er bringt. Der ist ja nicht ein Kyle Shanahan, der irgendwie einen Roster besser macht, der weiß, was er will, der eine Idee hat, wie er gewinnt, sondern für mich ist Schottenheimer jemand, der da irgendwas macht, der wahrscheinlich auch ein bisschen Ahnung davon hat, aber der nie so richtig zeigt, was er hat. Er ist sehr konservativ, er versucht keine Fehler zu machen. Die Offense im letzten Jahr war alles andere als gut. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist das irgendwie niemand, der jetzt wirklich die Cowboys innovativ nach vorne bringt, der einen Dak Prescott besser macht. Und das ist das, was ich so ein bisschen negativ sehe. Ich finde dessen OCs schwierig. Clayton Adams war vorher Offensive Line Coach bei den Arizona Cardinals. Auch da kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Offensive Line jetzt mal sensationell gut war. Der ist wahrscheinlich gut und der hat wahrscheinlich auch gute Arbeit geleistet in Arizona, aber der muss eben jetzt auch bei den Cowboys sehr viel Arbeit leisten. Eine O-Line, die sich schon sehr verändert hat, die vielleicht nicht mehr auf dem Niveau der letzten Jahre ist, wo sie extrem stark war. Ich glaube, die Cowboys insgesamt haben jetzt auch keine gute Rolle im Draft gemacht. Sie bisher ist das alles so ein bisschen, mal gucken. Und defensiv haben wir mit Matt Eberflus, davor Head Coach der Bears, jemanden, der vielleicht sich wieder darauf konzentrieren kann, was er gut kann. Sehr blitzfreudig, sehr aggressiv. Mal gucken, was der Cowboys-Defense macht, die ja immer wirklich ein großes Asset war. Aber ich glaube, Schottenheimer muss Erfolg haben. Jerry Jones glaubt, dass der Dallas-Kader Super Bowl-fähig ist. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann sehen. Aber meine Befürchtung ist, das wird nichts Innovatives und eher mehr Cowboys-Chaos.
Naja, ich würde erstmal den Vergleich irgendwie zu Pete Carroll ziehen, irgendwie nochmal so rückblickend. Ich habe es eben ja mit Pete Carroll ausgeführt. Bei Brian Schottenheimer war es auch vor ein paar Wochen so, echt? Ja? Den? Und im Gegensatz zu Pete Carroll hat sich das jetzt in den letzten Wochen zumindest in mir drin jetzt nicht euphorisiert. Also ich finde halt, das sind die Dallas Cowboys, America's Team, die wertvollste Franchise, das wertvollste Sportteam der Welt. Da muss irgendwie ein Headcoach mit mehr Strahlkraft rein. Schottenheimer, Riesenname, Marty Schottenheimer, einer der legendärsten Headcoaches aller Zeiten, der aber immer so ein bisschen den Makel hatte. Wir wissen das, Daniel, weil wir zusammen ein Buch über Patrick Mahomes und damit auch über die Geschichte der Kansas City Chiefs geschrieben haben. Der war halt in der Regular Season immer super, aber hat seine Teams halt in den Playoffs nicht zu Erfolgen geführt. Und genau daran kranken ja die Cowboys irgendwie auch schon seit langem. Also die sind ja doch irgendwie regelmäßig in den Playoffs dabei, fliegen dann aber auch immer raus. Also waren ewig nicht im NFC Championship Game, waren ewig nicht im Super Bowl. Und jetzt ist das halt der Sohn von Marty Schottenheimer, der damals übrigens unter Urban Meyer Passing Game Coordinator bei den Jaguars war in der Saison 2021, also so der erste richtige Ansprechpartner von Trevor Lawrence in der NFL. Wir haben schon drüber gesprochen, also die 2021 Saison der Jaguars, es gab viele desaströse Saisons der Jaguars, aber das ist wahrscheinlich rückblickend die schlimmste aller Zeiten gewesen. Also da hat er jetzt auch nicht unbedingt beste Werbung für sich gemacht. Und ist seitdem dann bei den Cowboys ab der Saison 2022 in unterschiedlichen Positionen. Also er wirkt so ein bisschen wie so eine, wie soll man es sagen, so eine Handpuppe von Jerry Jones, weißt du, dass der GM und auch der Sohn von Jerry Jones jetzt irgendwie noch mehr da rumsteuert, ja. Und jetzt vielleicht nicht so ein altgedienten Headcoach, wie es Mike McCarthy war, wie es Bill Belichick gewesen wäre, der sich von den Jones nichts hätte sagen lassen. Jetzt hat man so ein bisschen, ja, so eine Marionette, das Wort fehlte mir irgendwie so gefühlt. Und ich weiß auch nicht so genau, also die Cowboys waren ja sehr aggressiv, auch was Trades anging in dieser Offseason. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so ihre DNA, was die da so vorhaben. Also ob nicht vielleicht, da gibt's ja auch immer wieder so wunderschöne Gerüchte, die Cowboys vielleicht doch auf Arch Manning schielen, der irgendwie ja auch vor deren Haustür spielt in Texas am College, um dann vielleicht einen früheren Draftpick zu haben. Also ich weiß das auch nicht so genau. Für mich ist Brian Schottenheimer, ich kann das auch nicht so richtig greifen. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ich habe irgendwie ein kleines Fable für die Cowboys, weil es halt America's Team ist und weil mir ihre silberne Bomberjacke damals so gut gestanden hat, als wir bei den Cowboys waren. Aber ich weiß auch nicht. Also da bin ich wirklich, deswegen der Vergleich zu Pete Carroll, weiterhin skeptisch und verstehe nicht so recht, warum man nicht da irgendwie einen Cheftrainer mit mehr Strahlkraft angestellt hat.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, dass wenn man sich einfach die Karriere anguckt von Schottenheimer, dann muss man ehrlicherweise festhalten, vielleicht ist es auch noch das Gloria seines Vaters, das da irgendwie mit reingeht, der einfach, glaube ich, für alle, die lange in der NFL dabei sind, lange die Fans sind, wirklich ein goldener Name ist mit klaren Problemen. Aber Brian Schottenheimer war ja nie so gut wie sein Vater. Also auch das nicht. Der war als Coordinator nicht so doll. Der hat seit 2020 keine Plays mehr gecallt. Keiner hat den nach Interviews gefragt. Der war wirklich, also die Cowboys waren das einzige Team, das da Interesse hatte. Was sagt ja auch viel aus, wenn 31 andere Teams, sind nicht alle auf der Suche gewesen, aber ihn nicht sozusagen in irgendeiner Position gehabt haben wollen. Eigentlich ist er durchs Raster gefallen und dessen Zeit war vorbei. Und das
aber
wäre
man muss dazu sagen, also warte, ich klatsch einmal. Bei Jason Garrett damals war das ja auch ähnlich. Also das war ja eigentlich auch ein Nobody, als er damals zu den Cowboys gegangen sind. Also Nobody
aber
in Anführungszeichen.
Aber der war noch jung und nicht verbraucht.
Ja, genau. Der war natürlich noch jünger als Brian Schottenheimer. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Jones-Familie irgendwie sowas macht. und Nobody, wie gesagt, in Anführungszeichen, aber ich glaube, man kann das vergleichen, also ein Brian Schottenheimer und ein Jason Garrett, so vom Leumund zumindest. Und das hat jetzt auch nicht zum Riesenerfolg geführt, aber Jason Garrett war ja schon ein paar Jahre da und war auch wirklich der Head Coach der Cowboys lange Jahre.
Definitiv. Ich glaube, dass es insgesamt sozusagen positiv festzuhalten ist, Brian Schottenheimer hat 25 Jahre NFL-Experience, der hat richtig viel erlebt. Der war 2002 bis 2005 bei den Chargers, danach bei den Jets, bei den Rams, bei den Seahawks ja auch unter dem guten Kollegen, aber auch nie so richtig glücklich. Der kann prinzipiell sehr gut mit Quarterbacks arbeiten, hat mit Drew Brees gearbeitet, Russell Wilson, mit Doug Prescott, gucken wir mal, was da jetzt draus wird. Und ist zumindest bei den Cowboys mal so, dass es irgendwie weitergeht und man Stabilität hat. Aber das ist es auch. Also der hat für mich keine Erfolge gefeiert, wo ich sage, krass, in der Zeit ist der mir super positiv aufgefallen. Mann, die waren was Besonderes, die haben was geholt. Und ich glaube, dass es die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer ist, dass das eine ähnliche Saison wie in den letzten Jahren bei den Cowboys wird und wir nicht wirklich weiterkommen, obwohl sie, und das haben wir vorhin ja schon gesagt, jetzt nochmal wirklich einen guten Wide Receiver dazugekriegt haben mit Pickens und das schon potent aussieht, was sie da auf dem Feld haben. Ich glaube aber, das wird nicht so einfach und ich befürchte, Brian Schottenheimer wird relativ schnell untergehen bei den Cowboys. Von daher, die Note ist bei mir dann relativ klar, es ist eine 3-.
Ja, ich finde, man muss da natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ne? Wir sind weit weg und wir können denen jetzt nicht unterstellen, dass die keine Ahnung haben. Also irgendwas wird sich Jerry Jones und Co. schon dabei gedacht haben. Dasselbe ist irgendwie bei den Steelers, wo ich mich auch aus der Entfernung frage, ey, was ist eigentlich euer Plan? Also ihr gebt euch jetzt in die Hände von Aaron Rodgers euer Schicksal, gebt jetzt auch noch George Pickens ab und so weiter. Also von daher, ich glaube und ich hoffe für alle Cowboys-Anhänger, dass die einen Plan haben. Ich sehe ihn leider nicht. Deswegen gibt's von mir eine 4, stand jetzt. Aber vielleicht überraschen uns die Dallas Cowboys ja auch positiv und Brian Schottenheimer allen voran. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Cowboys, nämlich der neue Head Coach der New Orleans Saints, der hat auch eine Cowboys-Vergangenheit, hat er eine gute Arbeit geleistet als Offensive Coordinator, also das hätte ich zum Beispiel vielleicht auch noch verstanden, wenn die Cowboys Kellen Moore zurückgeholt hätten, gerade frisch gebackener Super Bowl-Sieger mit den Philadelphia Eagles, aber nein, den wollten sie nicht, da haben dann die New Orleans Saints zugeschnappt, über die haben wir jetzt schon einleitend in Bezug auf Derek Carr gesprochen, Daniel. Also die Saints traditionell schwierig schon seit Jahren, weil sie seit Jahren in der Cap-Hölle sind. Also seit Drew Brees nicht mehr da ist und selbst als er noch da war, da ging das Ganze ja los, weil man mit dem unbedingt nochmal einen Super Bowl gewinnen wollte, ist da notorisch wenig Geld. Man muss jedes Jahr tricksen. So, und jetzt haben sie zumindest auf dem Papier nicht mal mehr einen Starting Quarterback. Also wie beurteilst du das Signing von Kellen Moore? Darum soll es ja eigentlich viel mehr gehen als das, was er jetzt letztlich vorfindet.
Genau, es ist gar nicht so einfach, weil man eigentlich sozusagen so gefühlt die Situation, in die Kellen Moore da gekommen ist, die ist echt beschissen. Also das kann man, glaube ich, anders gar nicht sagen. Der ist ein Offensivtyp, der kommt gerade vom Super Bowl-Sieger, der hat in New Orleans seinen größten Erfolg gefeiert. Wir waren live dabei, Kutsche, und haben ihn ja auch die Tage davor so ein bisschen zumindest erlebt. Und der hat da ja wirklich vieles rausgeholt. Ich finde, der hat aus dieser Offense mit Saquon Barkley, mit Jalen Hurts, mit der O-Line, die ja auch, also dann wirklich stabil war. Der hat eigentlich alles richtig gemacht. Der hat die unfassbar gut durch diese Playoffs geliefert und hat dann das größte Spiel, großes Produkt dann gegen die Chiefs abgeliefert und deren Defense, die ja nicht schlecht ist, die auch gut aussah, dann wirklich zerlegt. Dank auch seiner einiger Defensiventscheidungen und Defensivthemen, die Picks, die wir da gesehen haben. Aber Kellen Moore hat alles ordentlich gemacht. Der hat wirklich da mehr rausgeholt. Der hat Jalen Hurts nochmal besser gemacht. Ich finde, das kann man so festhalten. Er hat davor bei den Cowboys gut ausgesehen. Ich finde, die Cowboys unter ihm waren besser als in den Jahren danach. Ich fand, die Chargers, an denen er gearbeitet hat, waren in Ordnung. Also Kellen Moore ist wirklich ein innovativer, sehr aggressiv spielender OC gewesen, der sehr aufs Passspiel gefokussiert hat, der aber eben auch mit Saquon Barkley den Run dann wirklich gut integriert hat. Und das ist erstmal sehr, sehr positiv. Ich finde, da haben wir einen Coach, der wirklich was kann. Insgesamt ist er natürlich, hat er sich da auf was eingelassen, was wirklich schwierig ist. Die Saints haben mit ihm endlich den Sean Payton Coaching Tree verlassen und sind da wirklich ganz rausgegangen. Das heißt, es braucht einen Umbruch und es braucht bei den Saints auch wegen dem Capspace, auch wegen den Themen, die drumherum sind, auf jeden Fall jemanden, der weitergeht und der weiterkommt. Und Kellen Moore hat eben einen bestimmten Stil und einen bestimmten Fokus und er mag Quarterbacks, die mobil sind. Er mag Quarterbacks, die Dual Threat sind. Er mag Quarterbacks, die eben mehr als nur werfen können. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil den Quarterback braucht er eben auch, um seinen vollen Fokus auszubauen. Der OC, den er mitgenommen hat, auf den Namen habe ich die ganze Zeit gefreut, Kutsche. Das ist der Doug Nussmeier. Der war vorher Quarterbacks-Coach bei den Eagles. Also der kommt genau dahin, solche Quarterbacks noch weiter zu entwickeln. Die haben eine klare Idee, was sie machen wollen. Und ich weiß gar nicht, ob Derek Carr vielleicht auch einfach gar nicht reingepasst hat und das auf vielleicht Teil der Entscheidung ist, wieso der jetzt retired. Ich glaube aber, dass ein Tyler Shock und alles, was da noch rumläuft, nicht gut genug sind. Das heißt, ob das in der ersten Jahr funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, Kellen Moore, wenn er das aufbauen darf, wenn er 3 Jahre kriegt, um sein Offensivsystem da aufzubauen, dann glaube ich, dass er die Saints wirklich besser machen kann. Ja, und dann kommt seine Entscheidung für den DC mit Brandon Staley. Die verstehe ich überhaupt nicht. Der war vorher bei den 49ers, der war langfristig ja auch bei den Chargers und hat da wirklich nicht gut abgeliefert als Head Coach. Ich weiß nicht, Kutsche, wie es dir geht, aber das ist das, wo ich sage, boah, vielleicht
naja, ist aber Kellen Moore, der ist als DC mit den Rams Super Bowl-Sieger geworden.
Das
ne?
stimmt, das stimmt. Aber hat danach relativ viel merkwürdig gemacht. Also die 49ers letztes Jahr waren ja auch nicht so doll. Also Brandon Staley ist für mich die Frage, ich glaube eben, Kellen Moore ist auf der offensiven Seite des Feldes wirklich gut, wie er als Head Coach, und er muss das ja alles in irgendeiner Form dann übernehmen und überwachen. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer, das kann ich nicht einschätzen.
Genau, also ich finde das auch nochmal wichtig an dieser Stelle, man muss da jetzt schon differenzieren, es soll darum gehen, wie wir das Signing des NFL-Teams des neuen Headcoach fanden und Kellen Moore, den haben wir ja jetzt alle schon ein paar Jahre irgendwie auf der Uhr, geil, das reibt sich sogar, Kellen Moore auf der Uhr und der ist ja wirklich einen stetigen Weg gegangen, hat die Cowboys verlassen, war bei den Chargers, war bei den Eagles, ist jetzt erstmals Headcoach. Dass der irgendwann mal Headcoach wird, Daniel, das war glaube ich abzusehen und das macht irgendwie ja auch total Sinn. Hat selber ja auch gespielt, also auch so wie Jason Garrett quasi, war ja auch Quarterback, jetzt nicht sonderlich erfolgreich, ich glaube nie groß, auch Starting Quarterback, aber er kennt das Spiel irgendwie auch. Also von daher finde ich, macht dieses Signing schon Sinn, das was du ausgeführt hast, dass er halt so Dual-Threat-Quarterbacks am liebsten mag, das passt da halt nicht rein, weil Derek Carr nun mal, als er unterschrieben hat, tatsächlich noch Vertrag hatte und sie ja auch auf diesen Typus Quarterback im Draft gar nicht gegangen sind. Es sei denn, das wissen wir natürlich nicht, sein großer Masterplan ist, dass Taysom Hill jetzt ab sofort Starting Quarterback bei den Saints ist. Und da würde ja dann auch wieder ein Jameis Winston und Kirk Cousins nicht reinpassen bei den Saints. Also er muss offenbar seinen Spielstil, seinen präferierten Spielstil so oder so ja jetzt zumindest im ersten Jahr oder zumindest in den ersten Wochen erstmal über den Haufen werfen. Aber dass der dann irgendwie nochmal Headcoach geworden ist, man muss aber auch sagen, die Saints-Stelle war die letzte Vakante, ne? Also wenn er denn Headcoach werden wollte und wahrscheinlich hatte er so gute Karten wie noch nie, weil er jetzt halt auch Super Bowl-Sieger sich nennen darf, dann hat er halt den letzten Job abbekommen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass sich andere Mannschaften um ihn gerissen haben und unbedingt auf ihn gewartet haben. Aber und die Situation, du hast gesagt, ist halt gerade maximal kacke für ihn. Er kann eigentlich gar nicht gut aussehen und da sind wir dann wieder bei der Frage, ob ihm genug Zeit gegeben wird. Also ich finde, die Saints hat man irgendwie schon so seit Jahren irgendwie als ganz schlecht verortet, aber ey, die haben zuletzt 2020 ihre Division gewonnen und haben sogar ein Playoff-Spiel damals gewonnen. Und sie spielen halt in einer Division, die, keine Ahnung, seit 2-3 Jahren immer total offen erscheint. Am Ende gewinnen dann halt immer die Buccaneers. Aber das ist schon eine Division, wo man jetzt eher überraschen kann als zum Beispiel in der AFC East. Also ja, ich weiß es nicht. Ich würde diesem ganzen Move eine 3+ geben.
Guck mal, bei mir kriegt Kellen Moore der Fit, weil ich glaube, den sozusagen rauszunehmen aus all den Fragezeichen drumherum, eine glatte 2.
Ja, ist wichtig. Müssen wir differenzieren. Es geht um Signing. Macht es Sinn, dass die Saints diesen Typen verpflichtet haben und nicht die aktuelle Situation? Aber macht das denn Sinn? Weil, wie du es ja richtig ausgeführt hast, also mit dem Jalen Hurts letztes Jahr bei den Eagles, Dak Prescott ist jetzt nicht als Dual-Threat-Quarterback bekannt, kann aber auch laufen. Justin Herbert, den er bei den Chargers hatte, ist jetzt aber auch nicht so der größte Läufer. Also passt er denn überhaupt vom Scheme her zu den Saints?
Ich glaube, Tyler Shock ist schon eher sozusagen das Typus, den haben wir, glaube ich, im ersten Football-Sender vor ein paar Wochen auch mehr da reinpassend. Ich glaube, der hat den Job gehabt, ey, wir müssen jetzt was machen und die Saints sind an einem Wendepunkt der letzten Jahre und müssen eben wirklich viel verändern, damit sie wieder erfolgreich werden und haben sich jetzt ja auch eher so ein bisschen für 2 Jahre Veterans geholt, die damit reinlaufen und ich glaube, der wird das Team einmal umbauen müssen. Ich glaube, der wird sehr, sehr viel verändern müssen, damit die erfolgreich werden und das ist in Ordnung. Ich bin gespannt. Es ist wirklich bestimmt, Taysom Hill ist für mich eine ganz große Personalie, auf die ich sehr gespannt bin, wie er damit der umgeht, aber ich glaube, dass Kellen Moore den Job hat, die in 3 Jahren ganz, ganz neu zu bauen. Wir werden da nicht mehr so viele Spieler sehen, die wir jetzt vielleicht drin haben, gerade an den Veterans und damit macht das für mich Sinn. Das ist ein Typ, wenn ich an den glaube, wenn der mir gefällt, wenn nicht gefällt, wie der auftritt, wo ich sagen kann, hey, mit dem kannst du ein Franchise-Face was machen und zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn gezeigt haben, da bin ich auch bei dir, war ja nicht viel mehr da, was eben auch mit den Saints, deren Cap-Positionen und sag ich mal, den unklaren Situationen um Quarterback und um andere Sachen zu tun hat. Das heißt, er hat dann einen Monster-Job gekriegt, der, glaube ich, sehr, sehr, sehr anstrengend ist und sehr lang gehen wird, aber der muss eben die Saints einen Turnover machen und der muss einmal einen zumindest Retool, aber wahrscheinlich eher Rebuild machen und das ist sein Job und ich glaube dafür, mit dem Erfolg, den er hatte, mit der Energie und mit dem die wichtigste Position für so ein Rebuild wäre ja Quarterback und das als Job mitzubekommen, kann ich mir vorstellen. Und wenn der mit 2:15 aus der Saison rausgeht und dann darf er Nummer 1 picken, dann hat er alles richtig gemacht, wenn er dann den Quarterback findet, der die nächsten 15 Jahre die Saints zu Glück und Gloria
auch
führt.
Auch Arch Manning, sein Opa Archie Manning war auch bei den Saints damals. Übrigens auch damals waren die Saints total kacke.
Und die Saints sind nicht so weit weg von Texas, wo er aktuell spielt.
Ja, absolut. Also, Daniel hat schon mal gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr befindet euch bei der Footballerei frei Schnauze. Das Thema, also mit diesen Noten, ihr habt es gehört, ist eine Minute vor der Aufnahme entstanden. Wenn ihr auch Bock drauf habt, hier Schulnoten zu vergeben, wenn ihr auch mal Lehrer sein wollt, seid ihr herzlich eingeladen, zum Beispiel auf Spotify in den Kommentaren die 7 neuen Headcoaches einmal aufzuschreiben und dahinter eure ganz persönliche Note zu geben. Lass uns weitermachen bei den New England Patriots. Auch die haben sich für einen neuen Headcoach entschieden mit sehr viel Stallgeruch, Daniel. Mike Rabel, ein paar Mal Super Bowl-Sieger geworden mit den Patriots als legendärer Verteidiger. Unter Bill Belichick hat er sich wahrscheinlich, oder von Bill Belichick hat er sich viel abgeschaut. War dann bei den Titans. Auch erfolgreich, die Titans unter seiner Zeit viele Jahre Stammgast in den Playoffs. Da war seine Zeit dann um, hat ein Jahr Pause gemacht und jetzt ist er zurück bei den Patriots. Dafür müsste Jared Mayo nach nur einem Jahr wieder seinen Platz räumen. Wie beurteilst du dieses Signing?
Es war ehrlicherweise am Januar mein favorisierter Move, weil ich fand, da passte alles. Das war wirklich wirklich 100% das, was die Patriots machen können. Jede andere Signing hätte nicht so gut gezahlt. Du hast es schon gesagt, Mike Grable, Linebacker bei den Patriots von 2001 bis 2008, hat die Dynasty mit Bill Belichick mitgeführt, war damals ja teilweise auch als auf beiden Seiten des Balles aktiv, hat mehrere Touchdowns gefangen und ist jemand, der bei den Titans gezeigt hat, dass er ein exzellenter Head Coach ist. Ich weiß noch, dass wir alle völlig irritiert waren, als die Titans ihn entlassen haben und das sozusagen zu Ende gegangen ist, weil er eigentlich erfolgreich war, weil er unangenehm war. Der wurde 2021 zum Coach of the Year gewählt. Der ist physisch, der ist diszipliniert, der kennt die Spieler, der ist so ein Players Coach, weil er eben dicht dran ist. Und die Spieler lieben das. Also harte Hand, aber echtes Verständnis, wenn da irgendwas schief läuft, wenn da irgendwas passiert. Der ist wirklich dicht dran da und eine enttäuschende Saison, eine Saison, wo es nicht funktioniert, wo man auch sagen muss, da war auch personell ein bisschen was im Argen, das konnte keiner so richtig verstehen, dann ein Jahr lang kein Headcoach gewesen, was wir, glaube ich, auch alle nicht so richtig verstanden haben. Mike Rabel gehört in die NFL und ist jemand, der eigentlich hundertprozentig richtig ist, um endlich diese Bill Belichick und was es danach kommt und Unzufriedenheit bei den Patriots zu beenden und da wirklich seinen eigenen Stil reinzubringen und die Patriots zu einer unangenehmen, zu einer harten, zu einem Franchise zu machen, die wieder gewinnen möchte und die alles dafür tut zu gewinnen. Und das ist eine Herkulesaufgabe bei den Patriots. Ich glaube, Drake May ist ein Glücksfall für die und das müssen sie jetzt eigentlich schnellstmöglich nutzen, damit sie nicht so viel Geld bezahlen und viel Talent um ihn rumbauen können. Und gleichzeitig muss er die Verteidigung mit Typen, die unter ihm spielen wollen, die seinen Stil machen, füttern. Und da hat er, glaube ich, schon viel gemacht. Die waren in der Free Agency sehr aktiv. Die haben ich glaube, diskutabel, aber einen der besten Drafts überhaupt hingelegt. Also man merkt eben, da ist eine Klarheit da, da ist eine Richtung da und der weiß, was er will und der lässt sich nicht verunsichern, wenn es mal nicht läuft, der lässt sich nicht verunsichern von irgendwelchen Geschichten und auch da sozusagen, was finde ich etwas merkwürdig. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin super unhappy, dass er Josh McDaniels wiedergebracht hat, der nun bei den Broncos und bei den Raiders als Head Coach nicht richtig funktioniert, der katastrophal war, wo ich auch nicht weiß, ob der bei unter Belichick und mit Tom Brady so ein riesiger Faktor war. Natürlich, er war da der OC, aber ich glaube, Tom Brady selbst hat so viel Erfahrung und so viel Themen gehabt, dass Josh McDaniels jetzt nicht der ganz, ganz große Faktor gewesen ist und von daher wundere ich mich da und er hat dann eben Terrell Williams, war bei den Detroit Lions als D-Line-Coach mitgebracht. Ich glaube, D-Line ist bei denen wirklich wichtig. In der Defensive Backfield haben die Patriots schon Potenzial und waren immer gut, aber gerade die D-Line war auch wirklich ganz, ganz grauenhaft im letzten Jahr. Das heißt, hast du jemanden, der wirklich mit Terrell Williams da was kann. Also ich finde Mike Vrabel ein gutes Signing. Ich finde, dass er genau der ist, den man braucht und für mich ist das eine 1-.
Ja, witzig. Habe ich mir hier auch gerade parallel notiert, weil ich unterschreibe das alles, was du gesagt hast, zu 100%. Für mich ist das auch eine 1-. Nach dem Greenhorn Jared Mayo, das war damals irgendwie eine schöne Geschichte, auch der hatte ja Stallgeruch, auch der hat früher für die Patriots gespielt, aber war halt noch ein absolutes Greenhorn auf der Headcoaching-Position, dass du jetzt da einen holst, der schon viel gesehen hat, der aber auch weiß gleichzeitig, wie diese Franchise funktioniert, also dieses Signing finde ich auch total sinnvoll. Ich glaube sogar, korrigiere mich gern, das war auch das erste Signing, oder? Also zumindest eine Signing der ersten.
Auch. Also gefühlt auch ohne irgendwelche großen Interviews, das war irgendwie sozusagen, ja, das, genau. Die ganzen Diversity-Interviews, die sie noch führen müssen, haben sie alle nicht gemacht, sondern die sind einfach straight durchgegangen, Mike Vrabel, wir müssen jetzt hier keinen großen Prozess machen, wir wissen, wen wir haben wollen, bang, da ist er.
Und, ja, was ich unhübsch fand, da erinnere ich mich noch dran, also die Patriots hatten ja das letzte Saisonspiel gegen die Bills und haben tatsächlich auch gegen die Bills gewonnen und anderthalb Stunden später haben sie dann die Meldung rausgegeben, Jared Mayo ist übrigens nicht mehr Head Coach, wir holen jetzt Mike Vrabel. Das fand ich damals schon sehr unhübsch, da hätte man zumindest einen Tag oder so noch länger warten können, weil das stand damals ja wahrscheinlich schon fest, dass dieser Head Coaching-Wechsel gemacht wird. Das fand ich ein bisschen blöd so. Was ich auch blöd finde, da bin ich auch total bei dir, ist, dass Josh McDaniels jetzt wieder bei den Patriots ist. Also mein Gefühl war immer genauso wie bei Matt Patricia, also dass Bill Belichick dafür verantwortlich ist, dass der irgendwie immer wieder zurückkehren darf, aber offenbar ist es Robert Kraft. Aber wenn man sich den Coaching-Staff mal anguckt, also Offensive Line, Doug Marrone, den kennen wir auch schon aus der NFL, war auch schon mal Head Coach der Jaguars übrigens. Ben McAdoo ist jetzt Senior Defensive Assistant, der ist auch damals krachend als Head Coach bei den Giants gescheitert. Also da sind schon so ein paar alteingesessene Coaches, die irgendwie jetzt wieder zurück sind. Das haben sie offenbar Robert Kraft zu verdanken. Und was ich sehr witzig finde oder auch absurd ist, dass der Konditionstrainer Darren Mayo ist, also der Bruder von Jared Mayo. Also es ist weiterhin ein Mayo im Coaching-Staff der Patriots. Irgendwie auch, hat auch ein bisschen Geschmäckle irgendwie, finde ich auch ein bisschen komisch. Aber vielleicht war es auch der Deal, pass auf, dich schmeißen wir raus. Aber dein Bruder, du, der darf hier bleiben, der war gut, also. Aber das passt. Also wenn wir nur das Signing beurteilen, habe ich mir auch gerade, während du quasi deine letzten Sätze hattest, hatte ich mir auch eine 1- aufgeschrieben.
Genau, das ist das Interessante bei McDaniels ist ja, dass er Vrabel damals abgeholt hat vom Airport, als der zum ersten Mal 2001 bei den Patriots angefangen hat. Also deren Schicksal ist ja auch eng verbunden. Da war er noch nicht mal irgendwie fest im Trainer-Staff drinne oder relativ wenig, aber da gibt's eine Verbindung hin und Mike Vrabel wurde gefragt, wieso er den geholt hatte und das ist ja irgendwie ein bisschen absurd ist und er meinte, er hat mit ihm sehr, sehr viel gesprochen und er mag, wie Josh McDaniels, dass die Offense sieht, wie sein Gameplan ist, wie er Sieben auseinandernehmen möchte und wie der eben dann auch einen Gameplan aufbaut für ein Spiel und er hat eben das Gefühl, das wäre der Coach, der am Ende dem Team am meisten geben kann. Und gar nicht so dieses Gefühl, der kommt zurück und so weiter. Also mal gucken, dem geben wir eine Chance. Ich finde Mike Vrabel total richtig an der Stelle. Als Patriots-Fan würde ich mich sehr freuen auf die nächsten Jahre mit ihm.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema, was wissen wir denn schon? Also Josh McDaniels, als Head Coach, du hast gesagt, zweimal krachend gescheitert. Bei den Colts hat er ja dann spontan auch nochmal abgesagt. Das kommt halt auch noch irgendwie dazu, dass man ihn jetzt nicht sonderlich sympathisch findet. Aber als OC zumindest in da oben im Nordosten der USA hat er ja offenbar keinen schlechten Job gemacht. Und dass sich Mike Rabel dann auch irgendwie so ein paar gute alte Bekannte, er hat ja auch ein paar dann von den Titans mitgebracht, um sich schert, das macht ja auch total Sinn. Und Mike Rabel wird sich da halt hauptsächlich um die Defense kümmern und Josh McDaniels dann um die Offense mit Drake May und so weiter, du hast alles gesagt. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir noch zwei ehemalige Koordinatoren der Detroit Lions, die uns in den letzten zwei Jahren sehr viel Spaß gemacht haben, die dementsprechend wenig überraschend sich jetzt auch als Head Coach beweisen dürfen. Fangen wir doch mal mit Aaron Glenn bei den New York Jets an, Daniel. War Defensive Coordinator in Detroit und ist jetzt Head Coach in New York. Ich bin ehrlich, aber ich bin froh, dass ich dir den Ball wieder rüberschieben darf. Ist für mich so am schwersten einschätzbar, was daraus wird, wie ich das Ganze finde von den 7 neuen Head Coaches, diese Personalie.
Definitiv. Also ich glaube, dass das hat ein bisschen mit der Aufgabe zu tun, die man hat. Also wenn Aaron Glenn wenn der bei den Jaguars hingegangen wäre und wir sagen, hey, wir wollen eine Defense aufbauen, die wieder Saxonville ist und die wieder reingeht und er kriegt den OC, der irgendwie stark ist und Trevor Lawrence entwickeln kann, dann hat man das Gefühl, okay, das kann passen, das kann gut funktionieren. Ich glaube, es fehlen übrigens noch drei. Zwei, du hast recht. Aber das ist sozusagen bei Aaron Glenn, der kommt zu den New York Jets. Und ich glaube, die New York Jets haben ganz klar Probleme in der DNA zu haben. Die haben ganz klar Probleme, eine Kultur aufzubauen, die irgendwie erfolgreich ist. Man hat das Gefühl, das ist so sprunghaft und manchmal habe ich das Gefühl, da fehlen Erwachsene. Es ist immer so ein bisschen so, das sind immer Kinder, die irgendwie hin und her springen und nicht so richtig Ahnung haben, was sie da machen und mal hier, mal da, mal so. Es passt ganz gut zusammen, dass deren Headcoach aus dem letzten Jahr jetzt mit diesem unangenehmen Schütter Sanders Anruf irgendwie verbunden ist. Genau so fühlt es sich an in irgendeiner Form. Und ja, das war der Sohn von ihm, aber trotzdem ist genau sowas ist ein typisches New York Jets Problem der letzten Jahre, so von den Typen, die da sind. Aaron Glenn, glaube ich, ist erstmal ein Head Coach, der von dem, was er kann, diese Defensiv-DNA, die er hat, sehr gut zu dem Team passt, das selbst defensiv sehr stark war und wo wir gesehen haben mit Robert Saleh, hat diese Defense richtig was gerissen. Als der weggegangen ist, wurden sie deutlich schlechter. Ich hoffe, Aaron Glenn macht aus der Jets Defense wieder wirklich ein Prunkstück, die zu den besten Defensiven der Liga gehören, weil das ist der erste Weg, das ist das Potenzial, was du hast. Und ich meine, Glenn selbst war Pro Bowl Cornerback, war DC jetzt der Lions, hat da eben für mich nicht so im Fokus gestanden wie ein Ben Johnson, hat aber dafür gesorgt, dass trotz Verletzungen diese Lions immer kompetitiv waren und blieben und auch weit gekommen sind. Der muss jetzt eben wirklich zeigen, dass er es schafft, diese Defense wieder ganz nach oben zu bringen und er muss es eben schaffen, dass er mehr kann als nur Defense und dass er die Spieler entwickelt und das hängt natürlich auch mit dem OC ab. Tanner Engstrand, Passing Game Coordinator bei den Detroit Lions, ist ja schon ganz witzig, der war irgendwie sozusagen der direkte Assistent von Ben Johnson, der dann zu den Bears gegangen ist, da kommen wir ja gleich zu, und den holt er sich jetzt nach New York. Mit Steve Wilks hat er seinen großen Vertrauen, oder einen guten Vertrauten sozusagen, der davor DC bei den 49ers war, zu den Jets gebracht. Ich glaube, Steve Wilks ist super aggressiv, der passt sehr, sehr gut in dieses Team und ich glaube, diese Defense der Jets, auf die können wir uns freuen. Für mich bleibt so ein bisschen in Fragen, auch mit Tanner Engstrand, der irgendwie dann zweite Geige bei den Lions war, wieso ist der nicht OC bei den Lions geworden, sondern bei den Jets dann am Ende. Da frage ich mich so ein bisschen, ob das der Richtige ist. Also da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrenheit und die am Ende schon die Expertise, um in der Rolle dann auch, und ich meine, das ist eine Herausforderung bei den Jets mit Justin Fields, der ja auch noch nicht so richtig durch ist. Also der ist ja im Scheideweg mehr oder weniger. Schafft er den Durchbruch oder ist das am Ende immer nur ein Backup, der irgendwie splashy spielen kann, weil er laufen kann und für Fantasy-Spieler ein riesiger Wert ist, aber auf dem NFL-Bühne dann doch nicht so richtig kann. Also ich glaube, diese Offensive, da bin ich mir irgendwie nicht so richtig sicher, ob das richtig gut wird. In der Defensive ist das ein mega guter und smarter Pick und von daher gibt's für mich dann eine 2+.
Ehrlich? Eine 2+? Ja. Okay.
Ja, du bist sehr viel schlechter.
Ich quatsch jetzt ein bisschen und entscheide mich dann spontan, weil ich es wirklich Also ich habe große Schwierigkeiten, das zu greifen. Also auch hier haben wir ja wieder den Stallgeruch. Aaron Glenn, du hast gesagt, war ein sehr guter Defensive Back, also hat auch selbst gespielt, wurde ursprünglich von den New York Jets gedraftet, hat da auch 8 Jahre, meine ich, gespielt. Also du hast wieder jemanden geholt, der die Franchise kennt, in Anführungszeichen. Also sein Draft ist ja schon lange her, das war 1994, bis dahin, oder seitdem hat sich die Franchise ja auch nochmal verändert. Aber er kennt zumindest die Stadt und er kennt die Organisation so. Also das macht Sinn. Dass Aaron Glenn, der vorher noch nie Head Coach war, aber einen überragenden Job bei den Lions gemacht hat und jetzt erstmals Head Coach wird, macht total Sinn. Aber es sind halt die New York Jets. Also die New York Jets sind, glaube ich, das am schwierigsten zu führendste Team aus der NFL. Mit den Browns zusammen, würde ich jetzt sagen. Also auch das hast du ja schon ausgeführt. Also das erfolgloseste Team gemessen jetzt an Playoff-Teilnahmen und so weiter. Also keine andere US-Sport-Franchise aus den 4 großen Ligen war so lange nicht in den Playoffs dabei wie die Jets. Wir wissen es alle, da geht immer alles schief. Also das finde ich schon krass. Also das finde ich schon krass, vor allem, weil die Defense ja eigentlich immer funktioniert hat bei den Jets, aber die Offense halt nicht. Also ich hätte jetzt halt nach Robert Saleh eigentlich mal einen Offensive-Minded-Coach wieder gesehen bei den Jets. Das hat mit Adam Gase vorher auch nicht funktioniert. Good point. Also, aber es funktioniert ja irgendwie gar nichts bei den Jets. Und die Defense, du hast gesagt, ist gut aufgestellt. Also da wird er auch was draus machen. Da wird er auch, obwohl er noch nie Head Coach war, seine gute Arbeit als DC fortführen. Aber die Offense, also alter Schwede, mit Justin Fields und auf den ersten 3 Receiver-Positionen mit Garrett Wilson, Allen Lazar und Josh Reynolds stand jetzt. Boah, das ist krass. Also ich habe mich noch mit Heiko unterhalten. Liebe Grüße an dieser Stelle von der Gangrene Germany während des Drafts. Er war total froh, dass sie die O-Line verstärkt haben mit ihrem ersten Pick und so weiter. Macht ja auch alles total Sinn. Aber also du hast da also ganz wenig Playmaker, finde ich. Breece Hall auf dem Papier. Aber wird Breece Hall irgendwie lange verletzungsfrei bleiben, weiß niemand. Also du hast da irgendwie kein irgendwie mit Strahlkraft in der Offense, wo man jetzt sagen könnte, an dem können sich die Mitspieler irgendwie hochziehen oder so. Also den sehe ich da gar nicht. Und das kann ja kein Garrett Wilson sein, dafür ist er noch zu jung. Also von daher, ich weiß es nicht so genau. Dass sie ihn verpflichtet haben, weil er jetzt den nächsten Sprung macht, finde ich okay. Wie gesagt, er war schon mal bei den Jets, super Arbeit geleistet, defensive minded okay. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich mit Aaron Glenn jetzt zügig alles zum Guten wendet bei den Jets. Deswegen gebe ich eine 3. Und da möchte ich euch echt nochmal aufrufen. Vielleicht auch euch New York Jets Fans, die ein bisschen tiefer drin sein könnten, logischerweise als wir. Schreibt da mal eure Empfindung bei Spotify in die Kommentare, was ihr eigentlich von Aaron Glenn haltet. Ja, wir sind in der Offseason und alle denken jetzt, dass ihr Team in der kommenden Saison, das ist in der NFL ja so, den Super Bowl gewinnen wird in der nächsten Saison. Wir sind ja alle immer sehr euphorisch, weil es alles total gut aussieht. Aber vielleicht könnt ihr das ja auch wirklich mal nüchtern aufschreiben, quasi, wie ihr dieses Signing bewertet. Weil ich finde es tatsächlich von diesen 7 am schwierigsten.
Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, wieso ich das deutlich besser bewerte, weil dann gehe ich da nochmal rein. Aaron Glenn eben von seinen Spielern bei den Lions und insgesamt in der Liga sehr gelobt wird für seine Natural Leadership, für seine Kultur, die er reinbringt. Der hat es eben geschafft, total viel. Also ich weiß nicht, ob die Zahlen vom letzten Jahr noch weißt. Ich glaube, da waren insgesamt irgendwie eine zweistellige Nummer an Spielern verletzt und er hat es trotzdem geschafft, da eine Kultur weiter drum zu halten, keine Enttäuschung zu haben, die weiter Gas gegeben, die haben ganz viel hingekriegt. Und ich glaube, das ist eben eine Situation, wo ich sage, hey, der scheint schon kulturell wirklich einen Unterschied zu machen. Der scheint unterhaltsam zu sein, der kann die Leute Spieler mitnehmen, die fühlen sich ihm wirklich dann irgendwie zugeordnet. Und ich glaube, das ist das, was die Jets brauchen. Ich glaube, auch wenn der offensiv vielleicht dann nicht so viel Anführungszeichen Ahnung hat. Er weiß ja immer noch viel mehr über Offense in der NFL als wir beide. Aber der ist eben am Ende, hat ein Charisma, der hat eine Personality, der hält Spieler accountable. Und das sind genau die Sachen, die Jets brauchen. Die brauchen einfach eine andere Art von Kultur, die anders damit umgeht. Und dann auch zu sagen, hey, Aaron Rodgers, keine Zukunft bei uns, zusammen mit dem GM entschieden, finde ich eben richtig, weil er möchte eben was verändern, er möchte was anders machen. Und ich fand es ganz spannend, dass Bill Parcells ist sein Mentor. Der war ja sozusagen mehr oder weniger der letzte Jets Head Coach 97 bis 99, der irgendwie nicht in dieser Kultur in New York mit den Jets als Loser, die irgendwie eh nichts hinkriegen, wo man eh weiß, dass es am Ende irgendwie dramatisch zum Fiasko wird. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich sage, hey, der hat das Talent und der hat die Art und Weise und den Charakter, um die Jets zu einer anderen Franchise zu machen. Und das finde ich gut, dass die Jets erkannt haben, dass sie daran mehr arbeiten mussten. Und ich meine, die hatten ja Coaches, die so an Blödsinn erzählt haben und die sich so komisch aufgehalten haben. Und ich hoffe, dass sie endlich einen charismatischen Erwachsenen haben, der dieses Team ändert. Und ja, da wäre Mike Vrabel zum Beispiel auch ein Kandidat gewesen, dem ich das bei den Jets zugetraut hätte. Dass der zu den Jets geht, das war aber unvorstellbar.
Ja, also ihr seid mehr denn je gefordert, auch wenn ihr vielleicht nicht Anhänger der Jets seid, ihr werdet trotzdem ein Gefühl haben. Das erste Mal, dass Daniel und ich so ein bisschen auseinandergehen, also lasst uns da gerne Feedback da. Gut, kommen wir noch zu Ben Johnson, wir bleiben quasi bei den Lions, der war vorher Offensive Coordinator, die Lions, also da hat er wirklich beste Werbung für sich gemacht, spektakulär, immer wieder überraschend, sehr ansehnlich. Sehr aggressiv, dass der Head Coach wird, ähnlich wie bei Aaron Glenn, war auch abzusehen. Der ist jetzt bei den Bears gelandet, Daniel. Also er bleibt in der Division. Das habe ich schon etliche Male in diversen Formaten gesagt. Ich finde, das hat immer so ein bisschen Geschmäckle. Also ist ja okay, dass du jetzt Head Coach wirst, aber warum denn jetzt ausgerechnet beim Divisionsrivalen und dann ausgerechnet bei den Bears? Aber wir sind ja jetzt beim Thema, macht das Signing Sinn? Und der hat da wahrscheinlich, der konnte sich seinen Job aussuchen, wenn man so will, wahrscheinlich. Jaguars waren unter anderem interessiert, die Jets waren interessiert. Der sieht da halt bei den Bears am meisten Potenzial. Also wie sehr passt das deiner Meinung nach Arsch auf Eimer mäßig?
Also ich frage mich immer noch, wie die Chicago Bears es bekommen haben, bei all den offenen Stellen Ben Johnson zu sich zu bringen. Das ist vielleicht die größte Frage und das sagt auch irgendwie, was ich davon halte, von dem Signing. Ben Johnson und also das ist mein Gewinner der Signings, also das glatte 1, das kann ich davor schon sagen, weil ich glaube, dass der wirklich ein Jackpot ist für die Chicago Bears. Der ist ein Offensive Mastermind, der hat, glaube ich, ganz viel an dem Erfolg der Detroit Lions in den letzten Jahren mit zu tun. Der hat aus dem Jared Goff nochmal wirklich alles rausgepresst, was der so noch drinne hatte. Der war ja eigentlich sozusagen abgeschoben von den Rams und die wollten lieber Stafford haben und hier kriegt ihr noch mit. Den wollen wir eigentlich haben. Draftpicks und dann noch hier Goff, der kann bei euch ja noch ein bisschen spielen und vielleicht Backup werden. Und der hat den zu einem wirklich guten NFL-Quarterback gemacht. Und ich glaube, das ist das, wo ich sage, krass, der ist kreativ, der ist mutig, der schafft es auch gegen andere defensiven Wege zu finden, zu gewinnen. Wie gesagt, und hat Jared Goff zu einem guten Offense oder ein Element einer guten Offense gemacht, der wenig Fehler macht. Und jetzt kommt er eben in ein Team rein mit Caleb Williams, einen sehr talentierten Quarterback, vielleicht nicht Generational Talent, also wir sollten nicht mehr drüber reden, aber der wirklich ein Potenzial hat, richtig, richtig gut zu werden, der aber noch auch Zeit braucht, sich entfalten muss, sich entwickeln muss, hat mit Declan Doyle den Tight Ends Coach mitgenommen, der irgendwie sehr smart bei Sean Payton viel gelernt hat, auch mal frische Ideen mitbringt. Der hat Dennis Allen, der Head Coach bei New Orleans war, dann wieder zurückgebracht und der dann nur DC wird und insgesamt junge Leute, die Bock haben, was zu verändern, und ich glaube, dass Ben Johnson einfach für alles andere als Mittelmaß steht und der möchte Identität, der möchte Erfolg haben, der möchte zeigen, wie er mit Caleb Williams ein Team aufbauen kann, was funktioniert. Der möchte der erste Headcoach sein, der einen Quarterback in Chicago hat, der 4.000 Yards wirft. Wieso nicht gleich 5.000? Aber es ist am Ende sozusagen wirklich ein Signing, was sich nach dem anfühlt, was die Chicago Bears gebraucht haben, was sich wirklich gut anfühlt. Und dass der in der gleichen Division mit den Lions ist, zeigt eben auch, dass der seinen Weg gehen möchte und sagt, okay, das hält mich nicht auf. Da sehe ich eben ein Team, was Potenzial hat, was Möglichkeiten hat, was einen Weg hat zum Erfolg und zu deutlich besseren Zeiten. Und das Potenzial ist für ihn, glaube ich, dann entscheidend gewesen, nach Chicago zu gehen. Ja, für die Bears-Fans und für die Franchise, glaube ich, ein unfassbar wichtiger Pick. Ich bin davon überzeugt, dass Ben Johnson mit den Chicago Bears den Super Bowl gewinnen wird.
Oh.
Vielleicht nicht in 2 Jahren, aber vielleicht in 5 Jahren.
Jetzt gehen aber die Pferde mit dir durch. Alter Schwede. Also, genau, man muss auch hier ja wieder differenzieren, das Signing. Also, dass die Chicago Bears Ben Johnson bekommen haben, ist für die Chicago Bears vermeintlich kann es ja sein, ein Sechser im Lotto. Der war der begehrteste Koordinator.
Also sozusagen der Bachelor der NFL-Headcoaches.
So, genau. Und das ja auch schon seit 2 Jahren. Also der hätte ja letztes Jahr auch schon irgendwo Headcoach werden können. So, dass die Bears den Zuschlag bekommen haben, ist großartig. Dass Ben Johnson die Bears auswählt, ist auch verständlich. Du hast es gesagt, mit Caleb Williams. Dann kann er schnell Geschichte schreiben, weil die Bears noch nie einen Quarterback hatten mit 4000 Passing Yards plus. Er kennt die Division, eine der ältesten Franchises der NFL, und er macht die Bears wieder irgendwie sexy. So sehe ich auch alles total ein. Aber er hat bisher halt auch nur, also er war auch noch nie Head Coach, er ist auch noch relativ jung. Er hat bisher in der NFL nur die Miami Dolphins und die Detroit Lions gesehen. Also er hat jetzt auch noch nicht die große weite Welt gesehen. Und wenn man jetzt nur irgendwie, um mal 2 Namen zu nennen, gab es immer super Koordinatoren, aber schlechte Head Coaches. 3 Namen können wir nennen. Josh McDaniels, über den haben wir schon gesprochen. Wade Phillips zum Beispiel oder Vic Fangio. Also ein großartiger Koordinator haben wir ja jetzt in der letzten Saison auch wieder gesehen, bei den Eagles als DC. Aber als Head Coach hat er nie funktioniert. Es ist auch die Frage, ob Aaron Glenn das kann. Also deswegen, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender. Ich bin da nicht ganz so euphorisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bears wieder besser aussehen, dass das vielleicht auch ein Glücksgriff ist für Caleb Williams und so weiter, dass die Bears jetzt in 2 Jahren den Super Bowl gewinnen, sehe ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein sinnvolles Signing, aber und wir sind ja quasi beim letzten Head Coach, deswegen ist bei mir nicht die 1. Bei dir, wenn du eine 1 vergeben hast, ist er ja die klare Nummer 1. Bei mir bekommt dieses Ben Johnson Signing nur eine 2+. Mike Rabel habe ich eine 1- gegeben. Also ich würde dieses Mike Rabel Signing von den Patriots noch höher ranken als das der Bears von Ben Johnson.
Hast du das Video gesehen, als der gesigned worden ist und dann in die neue Facility gegangen ist und da sozusagen die Team-Employees angesprochen hat und mitgenommen hat und dann Standing Ovations bekommen hat? Für mich war das, und das sind so die Momente, wenn ich mir Matt Eberfloss angeguckt habe bei den Bears, der nicht mehr irgendwie 3,5 gerade Sätze sagen konnte und mich emotional mitnehmen konnte. Und so ein Ben Johnson kommt rein und schafft es, dieses Ganze, der schafft Hoffnung, der schafft Motivation. Und ich glaube, dass das eben am Ende das ist, was, also der hat ja auch langfristig Erfolg gehabt mit den Lions. Das war nicht mal ein Jahr irgendwie eine Top-Offense, sondern der hat 3 Jahre in Folge diese Offense wirklich auf hohem Niveau gehalten, mit jetzt nicht dem Sender, der hat kein Patrick Mahomes als Quarterback gehabt, sondern der hat eben der hat aus dem Amon-Ra St. Brown mehr gemacht, als er, glaube ich, sozusagen initial war. Und ich glaube, dass das ein Spielerentwickler ist, und das ist für mich sozusagen das Thema, der hat alles, was ich mir vorstellen kann, was funktioniert. Ich glaube, wir haben immer noch eine Offensivliga mit in der NFL, und meines Erachtens ist das der Typ, der Kultur auch da aufbauen kann, der Erfolg reinbringt und der langfristig da was Neues macht. Ich glaube, wir werden über Ben Johnson in den nächsten 5, 6, 7 Jahren noch viel, viel, viel reden.
Ich fühle das, was du sagst, ich bin da aber skeptischer. Also ich glaube, ich bin per se persönlichkeitsmäßig skeptischer als du. Also ich kann mich noch erinnern, bei DeMeco Ryans bei den Texans war es auch so, als der letztes Jahr, glaube ich, also vorletzte Saison quasi neuer Headcoach wurde, da war auch so eine Aufbruchsstimmung plötzlich in der Facility der Texans, und auch zu Recht. Also der hat ja ein super erstes Jahr bei den Texans hingelegt, jetzt das zweite Jahr war ein bisschen ernüchternd. Und Ben Johnson, ich habe es gesagt, ist sicherlich ein herausragendes Offensive Mind, aber der ist jetzt halt Head Coach. Also der muss sich jetzt um viel mehr kümmern. Also der macht wahrscheinlich mehr Schreibtischarbeit als Arbeit auf dem Platz. Und da bin ich noch ein bisschen skeptischer, ob er diesen Turnaround hinbekommt. Wir haben schon viele gute Koordinatoren in der NFL gesehen, die aber keine guten Head Coaches waren. Ich würde es dem Bears gönnen.
Bitte 2 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, aber ist ja so. Also ich bin da skeptischer, deswegen, wir ranken ja hier spontan, also Mike Rabel steht bei mir noch vor Ben Johnson, aber ist ja auch völlig okay. Also ich weiß nicht, ob du dir deine Noten aufgeschrieben hast, wir können mein Zeugnis einmal abgeben. Bei mir ist die 1, Signings neue Head Coaches, Mike Rabel bei den Patriots, dann kommt Ben Johnson bei den Bears, dann kommt Pete Carroll bei den Raiders, dann kommt Liam Cohn bei den Jaguars, dann kommt Kellen Moore bei den Saints, dann kommt Aaron Glenn bei den Jets und dann kommt am Ende Brian Schottenheimer bei den Cowboys. Bei dir?
1 Ben Johnson, 2 Mike Rabel, 3 Aaron Glenn, 4 Kellen Moore, 5 Liam Cohn, 6 Pete Carroll und 7 Brian Schottenheimer. Wobei ich sagen muss, ich finde eigentlich alle gut bis sehr gut, außer Brian Schottenheimer. Also ich würde Pete Carroll vielleicht sogar eine 2- geben, wenn ich drüber nachdenke.
Nee, ist zu spät jetzt.
Nee, ist auch in Ordnung. Er bleibt ja auch in der Position. Aber es ist sozusagen, dass ich sage, hey, ich finde die alle okay. Brian Schottenheimer wenn man, also wir wollen nicht so hart sein, finde ich eine Frechheit von Jerry Jones, weil das irgendwie wirklich, glaube ich, kein Schritt nach vorne ist. Aber wir von weit weg werden uns wahrscheinlich irren und Brian Schottenheimer wird nach einem Jahr der Beste sein. Wir sollten in einem Jahr gucken, Kutsche, wie die sich entwickelt haben.
Ja, das ist doch ähnlich wie beim Draft. Dann sagen wir doch auch immer, also ich hätte jemand ganz anderes geholt, aber ich habe halt auch gar keine Ahnung. Also, ist ja auch völlig okay, wenn Brian Schottenheimer jetzt Coach of the Year wird in der kommenden Saison und die Cowboys alles abreißen, Jerry Jones zu Lebzeiten doch noch einen Super Bowl gewinnt, hey, Asche auf unser Haupt, dann dürft ihr Daniel und mich zu Recht auslachen und mit dem Finger auf uns zeigen.
Definitiv.
Und wollen wir da noch eine Grafik draus machen eigentlich und die wir auf Instagram posten?
Aber wenn die Chicago Bears in 7 Jahren nicht den Super Bowl gewonnen haben, dann könnt ihr auch sagen, Daniel hat keine Ahnung.
7, eben waren es noch 2.
Nee, in 2 sage ich nicht, in 5 bis 7 kann ich mir gut vorstellen. Das war meine Aussage.
Ach, das ist aber auch eine lange Zeit in der NFL. Kann ich jetzt auch sagen.
Haben die Chicago Bears das letzte Mal einen Super Bowl gewonnen, Kutscher?
Noch nie.
So ist es. Wie lange sind die schon in der Liga?
Seit immer. Eine der ältesten
Franchises. Das sind 7 Jahre nicht ganz so viel, Kutscher.
Ja, okay. Aber auch die Detroit Lions haben noch nie gewonnen.
Das stimmt.
Ja, war doch eine schöne Idee. Die spontanen Sachen sind immer die besten Sachen. Headcoaches finde ich eh immer interessant und eine gute Idee von dir, das jetzt irgendwie noch so ein bisschen zu ranken und das Signing abzugeben. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Wenn ihr jetzt irgendwie uns unter der Dusche auf dem Weg zur Arbeit oder so gehört habt und jetzt irgendwie noch mal kurz Luft habt, um uns Feedback zu hinterlassen bei Spotify, dann macht das gerne. Ihr dürft uns sonst, auch sonst, also falls wir es bei Instagram tatsächlich hochladen, diese beiden Grafiken, unsere beiden Rankings, dann dürft ihr uns auch darunter gerne Feedback lassen. Nicht zu ernst nehmen. Ne? Wir wissen es doch alle
nicht. Aber lieb bleiben, bitte.
Ja, genau.
Wir sind auch nur Menschen.
Ja, genau. Seid nicht zu böse zu uns. Auch wir haben Gefühle. Schön, Daniel. Wir haben schon gesagt, Mittwoch gibt's eine neue Folge Footballer Reise. Da geht's nach Boston. Am Mittwoch kommt der NFL-Spielplan raus. Also vorher schon die International Games, dann auch alle anderen. Dann wissen wir, wer das Kickoff-Spiel macht, gegen wen die Eagles ran müssen. Ja, und dann Donnerstag Icing the Kicker, eine neue Folge. Und was muss die Footballerei-Community noch so wissen?
Ich glaube, insgesamt haben wir über alles Wichtige gesprochen. Nur vielleicht insgesamt für euch nochmal zur Info. Wir arbeiten gerade sehr an der Footballerei, um zur neuen Saison für euch zum Beispiel ein neues Studio zu haben, um zum Beispiel auch mit neuen Angeboten den Shop vielleicht nochmal zu verbessern. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, wir arbeiten am Newsletter. Wir würden gerne wieder ein bisschen mehr Fantasy bei uns drin haben und all solche Sachen. Vielleicht einmal der Hinweis, wenn ihr Lust habt zu sagen, ihr wollt gerne mit der Footballerei mal dabei sein, und ihr wollt unterstützen, dann finde ich es ganz wichtig, dass ihr wisst, wir freuen uns da sehr über Menschen, die uns unterstützen und helfen und die gerne dabei sein wollen. Könnt ihr euch gerne mal melden unter redaktion@footballerei.de, wenn ihr gerne mal unterstützen wollt.
So, und jetzt zum Abschluss sprechen wir noch über den HSV-Aufstieg. St. Pauli hat unentschieden gespielt.
Viel wichtiger, St. Pauli bleibt in der Liga.
Wollte ich gerade sagen, St. Pauli hat unentschieden gespielt bei Eintracht Frankfurt. Also da wird nichts mehr schief gehen. Die werden die Klasse halten. Der HSV ist nach 7 Jahren wieder aufgestiegen. 2 Hamburger Fußballclubs in der ersten Bundesliga, Daniel. Also ich bin ehrlich, mich hat das doll gefreut gestern. Ich war nicht im Stadion, ich habe es mir aber im Fernsehen angeguckt. Natürlich gibt es einen Platzsturm. Tragischerweise gab es auch Verletzte, war aber auch irgendwie mit Anlauf, das war abzusehen, aber sehr emotionale Bilder, finde ich.
Ja, also die 19 Schwerverletzten, die tun mir ein bisschen weh und ich glaube, einer in Lebensgefahr, der viel zu viel Alkohol getrunken hat scheinbar und der kollabiert ist, aber ganz viele Brüche von Knochen, weil die Leute einfach aus höheren Etagen runtergesprungen sind. Mann ey, das ärgert mich, aber ansonsten völlig, also auch für mich als St. Pauli-Fan war das als Hamburger sehr emotional und ich freue mich sehr, dass es ein Derby nächstes Jahr gibt, 2 Derbys. Ich freue mich sehr, dass wir wieder in der ersten Liga vertreten sind, also da sehr, sehr viel Liebe dafür und dass St. Pauli dann auch noch geschafft hat, mein zweiter Verein ist Dortmund, dass die noch eine Chance auf die Champions League haben in der kommenden Woche, das hat mich auch sehr gefreut. Ein gutes Wochenende war insgesamt, HSV-Frauen sind auch noch aufgestiegen in die erste Liga, auch da freue ich mich drüber. Die sollen dann im Volkspark spielen, was ich sensationell für den Frauenfußball fände, wenn die wirklich alle 17 Heimspiele im Volkspark spielen. Von daher war es sportlich ein wirklich schönes Wochenende, es hat Spaß gebracht.
Ja, also falls ihr aus Ulm oder um Ulm herumkommt, dann unser Beileid, dass ihr abgestiegen seid. Thorsten, kann ja tatsächlich auch immer noch aufsteigen mit Kaiserslautern. Die Chancen sind nicht groß, aber theoretisch ist das auch immer noch möglich. Also vielleicht kommt Thorsten ja auch noch in die erste Liga nächstes Jahr.
Thorsten kann Köln auch den Aufstieg noch ganz schön versauen. Also das nebenbei mitgesagt.
Ja, wenn geht's wahrscheinlich ja um die Relegation. Gut. So, aber das wollte ich natürlich noch ansprechen. Das müssen wir ja auch noch thematisieren. Daniel.
Sehr, sehr gut.
Dann war es sehr schön, mit dir in die neue Woche zu starten. Danke dafür.
Das danke ich dir auch. Es hat Spaß gebracht.
Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.